Herr, ich danke dir für dein Wort, das wir lieben und von dem wir lernen können so viel. Herr, wir danken dir einfach, dass du alles bist in uns allen und Herr, dass Liebe und dass Weisheit und dass Freude und dass Friede mächtig unter uns wohnen heute Morgen und bei uns bleiben. Amen. Heute habe ich zuerst noch was Allgemeines bekannt zu geben. Und zwar am Freitagabend, als wir hier waren und mein Mann hatte gepredigt über die Dinge, die Gott ihm gezeigt hat, was 2007 auf uns zukommt und auf was wir uns vorbereiten müssen. Und am Schluss dieses Gottesdienst hatte Peter Dege spontan ein Lied gesungen, nicht nach der Melodie, die da im Liederbuch irgendwo drin steht, sondern er hat es vom Heiligen Geist empfangen, dass er es jetzt singen sollte. Und hat es einfach so nach seiner Melodie gesungen. Und das war so ein Reden Gottes zu uns, dieses Lied. Gott redet durch Predigt, Gott redet durch Lied. Und ich habe das zu Hause mir aufgeschrieben, ich hatte das mitgenommen gleich und habe das dann so gedruckt, bisschen schön, mit bisschen Farben und mit den Täubchen, 2007. Und da habe ich jetzt so etwa 40 Stück dabei. Und wer das haben möchte für 2007, man kann es in ein Buch reinlegen oder irgendwo hinschlagen. Es ist so ermutigend, es war so eine Salbung auf diesem Lied. Also der soll nachher zu mir kommen, dann bekommt er's. Ich teile es jetzt nicht so generell aus, denn da habe ich noch was anderes zum Austeilen. Es gab vor vielen Jahren, gedruckt schon seit über 30 Jahren, ein Büchlein, das hieß Das harret ihrer. So ein komisches Deutsch. Und dieses Büchlein, und zwar vom Missionswerk Werner Heugelbach. Und da war alles drin, was so in der Zukunft zu erwarten ist für die Gläubigen und für die, die nicht glauben wollen. Also es hat genau eine Schere gegeben, was kommt für die und was kommt für die anderen. Und dieses Büchlein, ich habe es selber nicht gewusst, dass es neu gedruckt wurde, aber als ich so gebetet habe, was soll ich denen geben, die so fleißig waren und immer die Bögen ausgefüllt haben, und da habe ich dann das Büchlein durch Anita bestellen lassen. Und jetzt heißt es plötzlich anders. Jetzt ist aber genau das Gleiche. Ich habe den Inhalt nachgesehen. Und zwar jetzt heißt es, was kommt auf die Menschheit zu? Und da steht zum Beispiel gleich in der Einleitung, wo die Einleitung hat noch der Werner Heugelbach gemacht. Der Verfasser war ein Herr Keller. Und der hat da geschrieben, wie er selber durch diese Schrift, das harret ihrer, also so hieß es, zu Jesus gefunden hat. Und als wir uns unterhalten haben, mein Mann und ich, da sagte er, dieses Büchlein war bei uns immer zu Hause. Und dieses Büchlein hat ihn auch mitveranlasst, zum Werner Heugelbach zu schreiben, der ihn dann zu Jesus geführt hat. Und dieses Büchlein, das harret ihrer, erinnere ich mich in meiner Kindheit. Das lag bei uns immer auf der Toilette. Da wurden nämlich die Zeitungen gestapelt und manchmal hat man ja mal eine längere Zeit da drin. Und dann hat mich da immer reingeguckt. Und ich muss auch sagen, dieses Büchlein dann hat mich überzeugt, dass Gott existiert. Das hat so eine Aussagekraft und ist also keine Irrlehre oder Sonderlehre. Es bezieht sich nur auf das Wort Gottes. Und ich habe für euch, für jeden Erwachsenen, aber für jede Familie bitte nur einmal dieses Büchlein mitgebracht. Und ich möchte euch wirklich empfehlen, das ist nicht ein Buch, das man nur so geschwind durchliest. Und das Buch, weil das so eine Botschaft hat. Und du hast ja auch manchmal Besuch bei dir zu Hause. Leg's vielleicht auch irgendwo hin, wo jeder Gast, der kommt, mal rein muss, ja? Denn da hast du Zeit. Und das, ich sag dir, das überzeugt dich von der Existenz Gottes. Ist ein wunderbares Buch. Und die von Werner Heugelbach, von dem Missionswerk, die haben da so einen Beibrief uns geschickt. Und da stand, und in diesem, auch das diesmal auch hier in der Einleitung, wie viel 100.000 Deutsche haben durch dieses Buch Das Harret Ihrer schon geschrieben und nachgefragt, sie möchten eine Bibel haben. Also das ist sehr zu empfehlen. Und Monika Morell wird es euch jetzt austeilen, der wo es will. Aber bitte nur eins. Und wer mehr möchte, der kann dann, weil ich habe auch eine Spende davon jetzt weitergeschickt. Ich möchte es nicht unbedingt verkaufen, aber ich lege die restlichen da hinten rein, wo es für 1 Euro die Bücher gibt. Und dann kann, wer mehr will, der kann sich da hinten noch ein zusätzliches besorgen, dass wir, damit wir auch dann diese Spende finanzieren. Und wie gesagt, brauchst jetzt heute nicht lesen, dieses Buch. Aber halt's in Ehren, es hat eine salzende Wirkung. Und die Weissagung von dem Lied von letzten Freitag könnt ihr bei mir nachher abholen. Heute kommen wir zum ersten Mal zu den Propheten. Und ich möchte heute nur das allgemein, ja, und ich habe hinten auf Wunsch, weil nachgefragt wurde, wieder die Zettel drucken lassen über die 100 Gründe, warum wir fasten sollen. Also 50 geistliche Gründe, 50 natürliche Gründe. Aber ich möchte da noch vorausschicken. Mit Fasten können wir Gott nicht erpressen und durch Werke, und Fasten sind Werke, können wir auch nicht unsere Seligkeit gewinnen. Das ist Gnade, allein Gnade. Das können wir uns noch so anstrengen, du kannst dich kaputt anstrengen. Und viele gehen deswegen nicht mit Jesus, weil man ihnen so viele Gebote aufgedrückt hat. Und ich möchte, und nicht ich möchte, sondern insgesamt in der Gemeinde, man soll den Menschen so, wie vorher jemand, ich glaube, gebetet oder gesagt hat, dass wir nicht mit Gewalt irgendjemand zur Bekehrung bringen sollen. Das stößt nur ab. Ach ja, heute Morgen kam so um 8 Uhr nach den Nachrichten eine Sendung vom Ralf Schumann. Ihr kennt den Ralf noch, den Olympiasieger aus Thüringen. Und die haben im Mitteldeutschen Rundfunk, also nicht im christlichen Sender, da kam etwa 20 Minuten über sein Leben, wie er erzählt und wie er sich verändert hat und wie er früher immer am Anfang seines Glaubenslebens, wie er angefangen hat, die Sportler mit Gewalt zu evangelisieren und wie er genau das Gegenteil erreicht hat. Und dann hat er hat es so wunderschön erzählt, dass bei ihm alles mit Gewalt und Zwang und Anstrengung ging sein ganzes Leben, bis er, glaube 2002 oder 2004, ich weiß nicht mehr genau, Jesus kennengelernt hat und er wurde bei uns ja in der Gemeinde, er wurde getauft und er wurde hier getraut. Er hat seine Freundin losgelassen und hat sich nur für seine Frau entschieden. Er hat alles versucht gut zu machen. Und er hat von da an, er hat sich einer Gemeinde angeschlossen, jetzt in Thüringen, irgendeine Baptistengemeinde. Und er wurde eingesetzt vom Staat jetzt als Bundestrainer für die, wie heißen jetzt die schießen? Die Schützen. Als Bundestrainer für die Schützen. Und er sagt, und er zwingt niemand mehr seinen Glauben auf, aber alle sprechen ihn daraufhin an, weil er den Glauben nicht spricht, sondern auslebt. Halleluja, Lob und Preis und Dank. Ich guck sonst sonntagmorgens um 8 Uhr keine Nachrichten, aber das hat so sein müssen. Das kam sofort an die Nachrichten an und das ist also im öffentlichen Sender drin gewesen. Und ich muss einfach so sagen, danke Herr, was du an diesem Mann getan hast. Halleluja. Und ich möchte jetzt Allgemeines über Propheten, prophetisches Wort euch sagen, so als Einstieg für den Jesaja, den wir nächsten Sonntag haben werden. Und ich habe schon angefangen, das nochmal durchzulesen, den Jesaja, und ich bin wirklich gesegnet worden. Ich habe nur die Hälfte bis jetzt nochmal durch, weil ich wollte mal im Zusammenhang nochmal lesen. Ich bin so gesegnet worden durch diesen Propheten Jesaja. Und da muss ich euch zuerst bildlich, eigentlich wollte ich es zeichnen, aber es hat nicht mehr gereicht, bildlich zeigen, wie man Propheten in der Bibel betrachten soll. Und zwar stell dir vor, was Gott den Propheten zeigt. Er zeigt immer Höhepunkte, Tiefpunkte. Er zeigt immer von verschiedenen Zeiten. Und das ist ganz besonders beim Propheten Jesaja. Jetzt müsst ihr euch so vorstellen, Gott zeigt den Propheten das, was kommt, wie ein Gebirge. Einmal geht's ganz hoch auf, dann geht's runter, dann kommt ein Tal, dann kommt so ein Stückchen hoch, dann kommt eine Ebene und eine Hochebene, wo er längere Zeit das Gleiche zeigt. Dann zeigt er eine Zeit lang gar nichts und dann kommen wieder so ein paar Bergspitzen. Und jetzt kannst du nicht sagen, wenn du so den Propheten Jesaja liest, oder du kannst es vom Verstand nicht begreifen, das sind doch verschiedene Weissagungen von ganz verschiedenen Zeiten. Wie hängen das alles zusammen? Und du siehst besonders auch beim Jesaja, wie er zum Beispiel über den Messias weissagt. Er ist praktisch der Evangelist des Alten Testaments. Er weissagt über verschiedene Zeiten. Und wir können das nicht im Zeitraffer dann zusammenschieben und sagen, nach dem muss dann das kommen und nach dem muss dann das kommen. Denn er sieht immer nur, wenn du oben auf dem Berg stehst und runter guckst, dann, und du guckst so in die Weite, da siehst du nur die Bergspitzen. Dass da dazwischen 500 Jahre sein können, also jetzt mal zeitlich gesprochen, das erkennst du nicht. Und so muss man die Propheten betrachten. Deswegen kommt dann mal etwas plötzlich aus unserer Zeit, aus der letzten Zeit. Und dann kommt wieder etwas aus der Zeit Jesu, was sich zur Zeit Jesu erfüllt hat. Und dann kommt wieder etwas für den einen König, zu dem er spricht. Oder zu dem einen Volk, wie zum Beispiel Moabiter oder Ammoniter, wo er spricht. Und das sind also wie lauter Bergspitzen, wie lauter verschiedene Teile. Und deswegen sagen manche Wissenschaftler, die sich aber nicht aus dem Geist herausleiten lassen, die sagen, dieses Buch kann nie und nimmer der gleiche Mann geschrieben haben. Der kann ja nicht in der Zeit dort gewesen sein und gleichzeitig dort gewesen sein. Der erzählt etwas, was geschichtlich passiert ist, aber das liegt ja 500 Jahre auseinander und es gibt dann jemand, der 500 Jahre gelebt hat und dann das richtig detailliert beschreibt. Denn das kann man nur im Glauben fassen. Das zeigt Gott ganz detailliert im Glauben. Mich hat es so inspiriert, es war glaube ich Freitag vor 8 Tagen, also gleich nach Silvester, wie die Einzelnen gesegnet wurden und wie ich sage jetzt nur als ein Beispiel, eine Weissagung kam, du sprichst zu denen, die Bücher ausleihen, die also Bücher lesen, zu denen gehst du hin und zu denen sagst du und predigst das Evangelium. Und dann fragte mein Mann, was bist du vom Beruf? Und dann, was war er, Bibliothekar? Genau sowas. Und man wusste das nicht. Ich sage nur Lob und Preis und Dank, so detailliert kann der Herr durch sein Wort sprechen. Wenn ich die Propheten jetzt durchnehme, wir haben ja schon das ganze Neue Testament hinter uns gelassen, auch das Material ist vorhanden. Und wir haben die Geschichtsbücher von 1. Mose bis Esther ganz durchgenommen im Alten Testament. Wir haben 5 Lehr- oder prophetische Bücher von Hiob bis Hohelied schon durchgenommen im Alten Testament. Und jetzt kommen die 17 prophetischen Bücher des Alten Testaments und dann sind wir einmal durch die Bibel durchgekommen. Das Ziel, warum? Warum nehme ich das durch? Erstens mal für dich selber die Liebe und das Interesse am Wort Gottes zu wecken und den Umgang Gottes mit dem einzelnen, von ihm berufenen Menschen zu erforschen, denn auch unter uns sind berufene Menschen, die eine bestimmte Berufung haben und wie Gott mit denen umgeht. Und drittens Gottes Autorität und die Autorität des Wortes Gottes hochzuhalten. Und dazu dient auch dieses Heftchen, was kommt auf die Menschheit zu. Wenn du heute im Fernsehen so runterzapfst alles Mögliche und das alles glaubst, was du da siehst, also jedes zweite Zip, wo du machst, ist okkult, wo Satans Botschaft verkündet wird. Und deswegen, um das zu erkennen, wir müssen Gottes Wort kennen. Jetzt noch zu den Propheten allgemein. Es gibt ja verschiedene Zusammenfassungen, wie können wir die Propheten zusammenfassen. Sind es nur diese 17, die wir jetzt so nacheinander stehen, oder was ist es? Da gibt es zuerst mal die frühen Propheten. Das war der Noah und der Abraham. Die haben ja nicht ein Buch für sich, sondern die stehen einfach in den 5 Büchern Mose drin. Dann gibt es noch die bedeutenden Propheten. Und seltsamerweise haben die fast auch kein Buch für sich alleine. Die sind in allen Büchern so ein bisschen drin. Zum Beispiel Mose selbst war ja einer der größten Propheten. Dann Elia. Mose war ja in den 5 Büchern Mose drin. Er hat auch noch ein Lied geschrieben, also auch in die Psalmen. Elia und Elisa, die kommen überwiegend vor in den Büchern der Könige und der Chronik, aber haben kein eigenes Buch. Dann kommt der Samuel, der war ja Prophet und als Prophet auch Leiter des Volkes Israel. Und dann kommt noch ein Prophet dazwischen, aus heiterem Himmel heraus, auch ohne ein Buch, der Nathan. Und deswegen ist es auch ein bedeutender Prophet. Und er hat mehr so die Aufgabe gehabt, damals den David zu korrigieren und den David zurückzuführen zu Gott. Das wurden die bedeutenden Propheten genannt. Dann gibt's noch die großen Propheten, weil ein umfangreiches Buch in der Heiligen Schrift nach ihnen benannt wurde. Also vor den sogenannten kleinen Propheten, die waren also nicht 1,45 groß, sondern die haben nur einen kurzen Platz in der Bibel, aber trotzdem ein eigenes Buch. Und da kommen vorher die großen Propheten, die waren auch nicht 2 Meter groß, sondern ein langes Buch wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel war über sie von ihnen und in Gottes Wort eingefügt worden. Die neutestamentlichen Propheten, namentlich genannt wurde nur Johannes der Täufer und Agabus, der prophetische Worte gesprochen hat. Das sind die neutestamentlichen Propheten. Dann kommen aber die falschen Propheten, die gibt es durch die ganze Bibel durch und durch alle Zeiten. Und wir werden nachher noch schön durchnehmen, was man an falschen Propheten erkennt. Oder den geldliebenden Propheten. Jemand, der von Gott etwas gezeigt bekommen hat, aber das nur weitergibt, wenn er dafür die und die Summe bekommt. Und bei den falschen Propheten, jemand, der ein echter Diener Gottes ist, kann von dir, von mir, von uns zu einem falschen Propheten gemacht werden. Wisst ihr wann? Ich habe oft übersetzen müssen, wenn verschiedene Evangelisten hier gesprochen haben. Und dann kamen Leute her am Schluss und haben gesagt zu dem Propheten, sag mir, was sagt Gott zu dem und dem Sache? Und sagen dann ihr Problem. Und wollen dann, dass der Diener Gottes jetzt in dem Moment dir die Antwort Gottes gibt. Aber Gott arbeitet nicht wie ein Automat, sondern wenn Gott schweigt und nicht redet, ist das auch ein Reden Gottes. Und zwar ein ziemlich starkes und schlimmes Reden Gottes, wenn Gott nicht willig ist, zu reden. Und deswegen versündige dich nicht, indem du sagst, sag mir, was Gott jetzt sagt. Gott sagt, wann er will und was er will. Und er muss auch gar nichts sagen. Das ist seine Sache. Wir können nicht mit Gott spielen. Und es gab auch einige Prophetinnen, wie zum Beispiel Miriam im Alten Testament, die Schwester von Aaron, wurde als Prophetin gebraucht. Deborah, die Richterin in Israel, die ihren Platz, ihr Pult unter eine Palme Deborahs oder Dattel? Ich weiß nicht mehr genau. Also die hat und das hat der Luther übersetzt. Der Jutta macht alles zu Eichen, was er nicht kennt. Es war im Urtext ist es nicht eine Eiche gewesen, aber Martin Luther hat alle Palmen, wenn es heißt, es waren 2 Ölbäume vom am Haus Gottes hat der Martin Luther zur Eichen übersetzt, ja. Er hat gedacht, die Deutschen kennen doch keine Palmen, die kennen doch keine Ölbäume und hat alles Zeug. Ich sag nur, vom Urtext her war es keine Eiche, überhaupt nicht. Jedenfalls, aber unter dieser sogenannten Eiche Luthers, da saß die Deborah. Und dann gab es noch die Hulda, die Prophetin. Hat auch kein eigenes Buch bekommen. Sie wurde nur von anderen Propheten erwähnt. Dann gab es die Hanna, die Beterin im Tempel, diente Gott auch prophetisch Tag und Nacht. Und dann gab es sogar die Isabel, die Frau vom Ahab, die wurde sogar auch Prophetin genannt. Aber sie war bestimmt nicht Gottes Prophetin. Und jetzt, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein Verkündiger göttlicher Offenbarung, ein Werkzeug, ein Kanal göttlicher Offenbarung. Das war in der Vergangenheit so und das, er sprach von der Vergangenheit, vom Jetzt und von der Zukunft. Er war ein Botschafter für Gottes Volk und für Einzelne und er musste den Willen Gottes kundtun. Wurde manchmal genannt als Wächter, wurde ein Seher genannt, ein Sprecher genannt, einfach ein Dolmetscher Gottes. Und ist es jetzt so schön, soll man sich jetzt wünschen, Herr, ich will gerne Prophet werden. Ich sage euch, wenn ihr den Jesaja durchlest, der musste 3 Tage splitternackt auf der Straße rumrennen, weil er etwa eine Botschaft von Gott hatte, die das bedeuten soll. Ein anderer musste Kot essen, also seine eigene Extremitäten. So, also die mussten durch Beispiele und durch Gehorsam musste manchmal unmögliche Dinge darstellen, weil Gott dadurch etwas zeigen wollte. Und sowas Drastisches zu tun, ist zum Beispiel meine Sache nicht. Manche, die lieben es so ganz drastisch zu sein, ja. Aber ich liebe es lieber sanft zu sein und deswegen wird Gott mich ja auch so im prophetischen Dienst wahrscheinlich so auf die Art nicht gebrauchen. Zum Propheten wird man, wenn Gott einem Menschen seine Worte in den Mund legt und ihn beauftragt. Es ist nicht die eigene Wahl. Es gibt keine entsprechende Vorbildung menschlicherseits. Du kannst nicht auf die Bibelschule gehen und eintragen und Kreuzchen machen, ich will Prophet werden. Durch natürliche Veranlagung kannst du auch nicht Gottes Prophet werden. Und wir haben das mehrmals erlebt in den Jahren, die wir Gott dienen jetzt, dass Menschen ihre natürliche Veranlagung, wie zum Beispiel so ähnlich wie Hellsehen, also so ähnlich wie Vorherwissen, wie die das nachher, wenn sie sich bekehren, meinen, einfach da vermischen können, wieder einbringen können. Und die stellen allerhand Schaden dann an. Und die Sachen, die du vorher hattest von irgendwo anders, die kannst du nicht einbringen ins Haus Gottes, die musst du zuerst mal ablegen. Du musst so, wie Johannes am Freitag gepredigt hat, du musst zuerst zum Nullpunkt kommen, dass du praktisch mit den Schärfen Mäh-Mäh reden musst. Du musst deine eigene Weisheit und Wissen zuerst mal Gott hinlegen. Und dann erst bekommst du Weisheit und Wissen von Gott. Und wir haben es erlebt, wie Menschen das abgeben mussten. Sie wollten nicht so gerne diese Fähigkeit, diese übernatürliche Fähigkeit, die sie hatten. Da war zum Beispiel eine Frau, die kam zu uns ins Haus gerannt und sagt, Herr Matutis, da wird jetzt gleich an der Ecke ein schwerer Unfall kommen. Bitte gehen Sie schon hin, dass Sie die Leute betreuen können. Und ich kann euch 2 Sachen sagen. Zuerst, das ist wirklich passiert. Der Unfall ist passiert. Das war eine Hellseherin, so ähnlich diese Frau. Aber als sie sich dann, die hat ihr Leben Jesus gegeben und wir haben sie gelehrt, wenn dir irgend sowas gezeigt wird, dann nimm das ins Gebet. Und lauf nicht damit rum, bete dann gleich dafür und mach da nicht Tohu wa Bohu. Und generell auch seelsorgerlich ist es so wichtig, dass man weiß, dass man diese Erkenntnis hat aus dem Wort Gottes. Wenn Gott dir etwas zeigt, was vielleicht negativ ist, etwas über deinen Bruder oder über deine Schwester, dann zeigt es dir nicht, dass du gleich Briefe schreibst und überall das bekannt machst. Und da haben viele so eine Art Schreibzwang. Die sagen dann, Gott hat es mir gesagt und ich habe sofort aufgeschrieben, mitten in der Nacht, und ich habe sofort einen Brief gemacht und ich habe es denen aber jetzt gesagt. Und mein Mann sagte damals, du hast jetzt so viel Schaden angerichtet, den ich als Seelsorger nachher wieder gut machen soll. Wenn du etwas Positives hast, kannst du immer weitergeben und auch denen direkt sagen. Wenn Gott dir etwas gezeigt hat, dass da etwas nicht in Ordnung ist bei dem oder bei dem, dann mach den biblischen Weg. Zuerst bitte Gott um Gnade. Und dann sprich mit deinem Pastor oder Seelsorger oder demjenigen, der mit demjenigen dann auch kompetent reden kann, dass du nicht alles kaputt machst. Und denn wenn Gott etwas zeigt, dann zeigt er es zum Guten, weil er will, dass jedem geholfen wird. Gott zeigt nichts, um jemanden zu verurteilen. Und verurteilen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber verurteilen kann ich mich selber recht gut. Das muss ich mit meinem Gott ausmachen. Und wenn ich schon einen Fehler gemacht habe oder wenn ich schon meine Schwachheit erkannt habe und wenn sie so offensichtlich ist, dann kann ich nicht ertragen, so wenig wie du, dass dann alle noch auf mir rumtrampeln. Sondern Gott, der Herr, zeigt es mir auch. Er zeigt es nicht nur irgendjemand, der dafür beten soll, sondern er zeigt es dir auch selber. Also positive Sachen, Posaune raus, und negative Sachen, bete darüber. Wie kommt das Wort zu dem Propheten? Durch ganz verschiedene Art und Weise. Durch Musik. Bei Elisa kam es einmal durch Musik. Durch Gebet und innere Sammlung, durch Warten auf den Herrn, durch Gesichte, durch Träume oder so wie jetzt am Freitag, als Peter dieses Lied gesungen hat und Gott durch dieses Lied, das war direkt die Antwort auf die Predigt und es war die Gegenwart Gottes, war mächtig da. Und es sind ganz verschiedene Art und Weise, man kann nicht sagen, Gott macht es immer gleich. Durch Gottes Rufen mit einer Stimme, das hätten alle am liebsten. Aber in der Bibel ist es nur einmal erwähnt, wo es heißt Samuel, Samuel nachts, ja. Also ist nicht das Normale. Und da gibt es Bücher darüber, wie erkennt man die Stimme Gottes. Also da gibt es mehrere Bücher, wo man das prüfen kann. Aber meistens spricht Gott durch die innere Einsprache Gottes in die Gedanken von uns Menschen. Nathan zum Beispiel, der kam zu David und er sagte, in der Nacht kam das Wort des Herrn zu mir. Aber ich denke jetzt nicht, dass Gott immer nur wie eine Nachteule erscheint und dir dann irgendwas sagen will. Aber in der Nacht, da haben die anderen Stimmen keinen Raum. Die haben geschwiegen, du bist, ich muss so sagen, wenn ich bete über bestimmte Anliegen, dann bekomme ich auch oft in dem Moment, wo ich gerade aufwache, wo mein Geist ganz frisch ist, noch nicht belastet von gar nichts, plötzlich die Antwort über das, was ich Gott gefragt habe. Weil Gott gibt seinen Wort nicht einfach obendrauf, dass du da irgendwo mitten bist in Arbeit oder irgendwo, wo du dich konzentrieren musst. Gott gibt sein Wort, wenn wir still sind und zuhören. Jetzt Prüfung des prophetischen Wortes. Zuerst kommt mal die Selbstprüfung. Die musst du, bevor andere prüfen, du wärst ein Tor, wenn du alles gleich weitergibst. Du musst zuerst selbst prüfen. Und wenn man das zuerst selbst prüfen muss, das steht in 1. Johannes 4, Vers 1, muss man das Wort Gottes kennen. Das muss für uns Richtschnur sein. Und wer meint, der ist von Natur aus prophetisch begabt, das von Natur aus, das gibt es nicht. Denn derjenige, der Prophezeiung weitergibt, muss das Wort Gottes kennen. Und das ist mit dem Grund, warum wir uns im Wort Gottes, befassen. Dass wir das durchlesen. Und zwar zumindest, fange ich bei 1. Mose an, sondern zumindest mal das Neue Testament und dann die Psalmen die Psalmen mehr als das Buch. Wenn du Trost brauchst, wenn du krank bist, hilft dir kein Buch so gut wie die Psalmen. Also zuerst die Selbstprüfung und dann erst die Prüfung durch die Gemeinde, das heißt durch die von Gott eingesetzten Ämter und Gaben. Also einer soll weissagen, heißt mal, und zwei sollen es prüfen. Und du musst so gewiss, das steht deswegen drin, du musst so gewiss sein, dass das, was du zu sagen hast, vom Herrn ist, dass du nicht fürchtest, dass du geprüft wirst. Da denke ich an eine lustige Geschichte dazwischen, was auch dazu passt, was dazu gehört. Wir hatten mal in Stuttgart eine Frau, die hatte, und da war der Boden, der war Parkett. Und jedes Mal, wenn sie von Gott gesegnet war, dann hat sie mit ihrer Holzschuhe, die man im Sommer so anhatte, hat sie so geklappert, die Fremde sind abgehauen aus dem Gottesdienst und die anderen haben Angst gekriegt, ja. Und sie war älter als wir und was sie sagte war oft wirklich, es war berührend. Vieles war von Gott. Aber mein Mann hat sie dann angesprochen mal und hat gesagt, sag dir der Heilige Geist, dass du mit den Holzschuhen auf dem Parkett klappern musst, während er dir spricht. Und sie sagt eigentlich nicht. Und er sagt, kannst du das bitte weglassen? Das können wir hier einfach nicht brauchen. Denn Gott macht uns nicht zu Verrückten. Und man kann alles, was es ist, ich weiß, dass es manchmal im Herzen brennt und dann meint man, jetzt muss ich sofort raussagen, sofort. Also manchmal da käme der Pastor oder der Prediger gar nicht zu Wort, wenn jeder sofort alles rausschreien müsste. Und ich kann mich erinnern an eine Konferenz, die sehr gesegnet war. Aber es war so unter pietistischen Kreisen mehr. Und da ging alles schön still und sanft normalerweise zu. Jedenfalls in diesem Gottesdienst, da kam der Pastor, der so eine Salbung hatte, einfach nicht zu Wort, weil da immer jemand, pfingstliche Gottesdienst, weil einfach immer jemand dazwischen war. Und dann hat er gesagt etwas, was für mich eine Lehre war. Er hat gesagt, solange die Salbung auf mir ruht, also auf dem, der das Amt hat, halte deine Salbung zurück. Weil da, im Gottes Volk ist kein Sauhaufen. Ja, oder weiß nicht, wie man das sagen soll. Da ist Ordnung. Wenn wir unordentlich sind, dann bringt das Gott keine Ehre. Also zuerst die Prüfung selbst, dann die Prüfung durch die Gemeinde, durch die Ämter, durch die Gaben. Und dann kommt die dritte Prüfung, das ist die wichtigste, aber die kommt leider erst am Schluss. Und zwar die Prüfung durch das Eintreffen, ob es auch wirklich so ist. Und da hast du von der Germaine das da durchgenommen, letzten Freitag oder letzte Woche nochmal, dass es manchmal sehr viele Jahre dauert, wenn Gott sagt bald, was bei ihm ist ja 1000 Jahre wie ein Tag. Also es kann sein, dass er sagt morgen und es ist 1000 Jahre, das zweite 1000. Also dann noch zum Schluss noch 4 Dinge Allgemeines noch zum prophetischen Dienst. Bevor ich Gottes Botschaft weitergebe, muss ich Gottes Angesicht geschaut haben und Zeit mit ihm verbracht haben. Bevor der Ruf kommt, mit der Botschaft Gottes hervorzutreten in die Öffentlichkeit, kommt der Ruf vom Herrn zuerst hinaufzutreten in Gottes Gegenwart. Und erst wenn wir Gottes Wirklichkeit gesehen haben, dann erst haben wir den Mumm und die Durchschlagskraft, auch hinzugehen und diese Botschaft weiterzutragen. Und zuerst muss man sich vor Gott demütigen und seine eigenen Begierden aufgeben und sich in Reinheit des Herzens zum Dienst stellen. Wir haben auch erlebt schon, wie jemand, der kam nicht durch in der Gemeinde, der wollte etwas Bestimmtes durchsetzen. Der wollte, dass beim Abendmahl nicht gesungen wird. Das ist aber nur persönlicher Wunsch. Und die Person kam dann hin zu dem Bruder, der damals so eine kleine Orgel hatten wir gespielt hatten, hat gesagt, bitte, es ist nicht gut, dass du immer Lieder spielst, während das Abendmahl ausgegeben wird. In Wirklichkeit, es war aber ein Segen, denn er hat wirklich segensvoll gespielt. Und hat sich dann besprochen mit Johannes, dass Johannes hat gesagt, nein, das zählt nicht. Also du machst, was Gott dir gezeigt hat, weiterhin. Und dann kam der Sonntag drauf und es war wieder Abendmahlsonntag. Und diese Frau, die mit ihrem Willen, wie sie es haben wollte, nicht durchgekommen ist, stand auf und sagt, so spricht der Herr. Und dann hat sie genau das Gleiche, was am Sonntag vorher zu dem Spieler gesagt hat, im Namen Gottes verkündigt. Und manche Leute waren so beeindruckt, ja. Aber mein Mann hat gesagt, setz dich hin und schweig. Weil wir wussten, das ist nicht der Herr, der das gesagt hat. Sie will ihren Willen durchbringen. Und das ist das, was man unter Selbstprüfung versteht. Der Prophet muss sich selbst prüfen. Und ja, nicht seine eigene Begierde. Ich habe auch zu Hause so Zettel aufgehoben, wo jemand geweissagt hat oder als Weissagung etwas ausgegeben hat, wo seinen Willen durchsetzen wollte. Und es ist dann, die Prüfung war dann so, es ist genau anders gekommen, weil es nicht der Wille Gottes war. Und deswegen muss man Weissagungen prüfen. Das ist dir erlaubt. Der Herr verwandelt nämlich zuerst seine Diener, die er berufen hat. In der Ehrfurcht erweckenden Gegenwart des Herrn erhält der Diener Einblick dann in die Gedanken, die Absichten und den Willen Gottes. Immer in der Ehrfurcht vor Gott, damit es keine Vermischung gibt. Und bei Personen, die Gott zum Dienst beruft, sind, hast du auch zufällig gepredigt jetzt am Freitag, sind keine Superstars, sondern die, wo Gott raussucht. Die können krumm und schräg und alt und jung und intelligent und ein bisschen einfältig. Alles möglich. Wir haben in der Bibel Propheten wie zum Beispiel den Amos. Da hat man jetzt durch die Computeranalysen festgestellt, dass der Amos nur einen ganz kleinen Wortschatz hat. Also der konnte praktisch Deutsch sowieso nicht, aber der konnte das Hebräisch, dem er geschrieben hat, das konnte er gar nicht sprechen. Der hat so als Beispiel, so wie der, die das alle weggelassen und der hat einfach so ein bisschen nur, er war nämlich sein ganzes Leben nur Schäfer. Aber er war heilig vor Gott und Gott hat ihn berufen. Also keine Superstars, sondern sind oft Menschen mit Brüchen und Fehlern. Und darum, aus dem Grund, renne keinen christlichen Superstars hinterher. Dann bringst du die Superstars zu Fall. Und dann bist du schuldig, wenn ein gesegneter Diener Gottes plötzlich falsche Wege geht. Sondern verbringe Zeit mit der Bibel in der Hand, auf deinen Knien, in der Gegenwart Gottes. Dann spricht Gott zu dir und das lohnt sich. Und als letzter Punkt, die Masse wird nie hinter dem Gesandten Gottes stehen. Prophet meine ich jetzt als der Gesandte. Die Masse der Menschen wird nie hinter dem Gesandten Gottes stehen, sondern immer nur ein heiliger Überrest. Darum suche nie die Anerkennung durch Menschen. Oder wenn sie dich fragen, ja, ist der anerkannt? Ja, hat der was hat der für einen Ruf oder so? Weißt du, das ist Schnuppe. Suche die Gnade bei Gott. Und das nochmal ganz wichtig. Suche nie die Anerkennung durch Menschen. Suche die Gnade bei Gott. Amen.
Propheten haben nie einen Menschen geheilt oder kaum, höchstens krank gemacht. Propheten machen Menschen krank. Oder ich denke nur an Elia, noch kleine Episode, weil ihr jetzt so ernst zugehört habt. Der Prophet hat beim Beten seine Mütze nicht aufgehabt. Und da kommen Kinder vorbei und sagen, Glatzkopf, Glatzkopf, Glatzkopf. Was macht er? Schickt einen Bären. Und die Kinder werden gefressen. Also, Propheten, die sind heilige Leute. Wenn die mal böse sind, bringen sie böse Botschaft. Bär frisst sie. Lies beim Elisa das nach. Also, oder sind auch manchmal sehr faul. Elia war mal im Gebet und da kommt der Naaman und er lässt sich nicht stören. Er ist fest beim Beten. Er betet, also ich bete jetzt. Und sag, also da ist einer draußen, ein Außenminister. schick ihn und sag ihm, er soll sich 7-mal im Jordan taufen. Also du siehst, wie Propheten manchmal sind. Das ist ein komischer Kauze. Das ist auch noch nebenbei. So da, und du musst dich so nehmen, wie sie manchmal sind. Ungehobelt oder fein wie Jesaja. Wir wollen noch Gott loben und preisen und auch etwas tun, etwas Prophetisches tun. Wir preisen Gott. Vater, wir loben dich, wir preisen dich und wir beten dich jetzt auch an, dass wir dich ehren dürfen mit unseren Gaben. Segne den heutigen Gottesdienst noch. Du hast schon durch die Lehrstunde uns so viel gezeigt und so viel aufgeschlossen. Jetzt können wir alle Propheten werden und jetzt können wir in den prophetischen Dienst gehen. Aber Herr, wir möchten dir begegnen jetzt und wir kommen mit einem guten, offenen, aufgeschlossenen Herzen zu dir und danken dir. Und wenn jemand ein Gebetsanliegen hat, du kannst es auch Gott abgeben. Gott möge auch da deine Lasten abnehmen. Leg Gott deine Last, deine Bürde, deine Frage, dein Problem, dein Kummer. Leg es Gott. Dieser Kasten ist auch so eine Art Kummerkasten. Sag's Gott. Vieles kannst du nicht lösen, vieles kann ich nicht lösen. Aber alles kann der Herr lösen. Halleluja. Sag's dem Herrn. Sag's dem Herrn, was dir zu schwer ist. Sag's dem Herrn, was dir unmöglich ist. Sag's dem Herrn, was du nicht schlucken kannst. Sag's dem Herrn, was du nicht verdauen kannst. Sag's dem Herrn. Und gib's ihm einfach an, ab. Ihm. Und das ist viel besser, als wenn du jetzt irgendjemand abgibst und hausieren gehst damit. Dieser Kasten sollte auch ein Kummerkasten sein. Gebetskasten. Ich habe es Gott abgegeben. Und er wird recht machen. Ich will für euch streiten, sagt der Herr. Und ihr sollt stilles sein. Danke, Jesus. Amen. Was singen wir dann? Menschen. Und wir sagen Amen. Lasst uns Platz nehmen. Zur Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, beides ist das Thema und daran werden wir uns halten. Und das ist die Vorbereitung für nächsten Sonntag. Lad noch für nächsten Sonntag Leute ein. Wege zur Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du deinen Heiligen Geist in unsere Mitte stellst. Und der Heilige Geist ist der große Lehrer der Gemeinde, der große Führer der Gemeinde, der große Offenbarer der Gemeinde. Deshalb, wir möchten uns unter der Salbung des Heiligen Geistes stellen und vorwärts gehen. In Jesu Namen. Amen. Gottes Wege sind heilig, sind einmalig, sind besonders. Wenn Gott jemanden mal an die Hand nimmt, kann es nicht mehr weglaufen. Kann sich wenden, kann sich drehen. Weißt du, der hält so richtig fest, der hat den richtigen Griff für deine Seele, wer dich festhalten kann. Gottes Wege, wenn Gott einen anfängt zu führen, und wir sprechen über die Wege Gottes zuerst einmal, Gottes Wege sind so merkwürdig, merkwürdig. Das vergisst du nicht mehr. Sind nicht nachvollziehbar, sind so unverständlich, so unerklärlich. Wieso, weshalb macht Gott das und dieses in meinem Leben? Kein Sünder und kein Gottloser und kein Materialist kann den Weg Gottes betreten. Nur Heilige können den Weg Gottes betreten. Deshalb, wenn wir in Gottesdienst kommen, wir sollen uns immer heiligen. Wenn du hier durch die Tür reinkommst, in der katholischen Kirche, da ist das Wasser und dann bekreuzigen sich die Leute. Du trittst in die Gegenwart Gottes und eigentlich sollten wir auch nicht nur ein bisschen Weihwasser, sondern einen ganzen Kübel hinstellen, dass wenn wir reinkommen in Gottesdienst, dass wir wissen, das ist Haus Gottes. Das Haus Gottes ist nicht für Geschäfte machen, das Haus Gottes ist nicht, um Kleider zu zeigen, das Haus Gottes ist nicht dazu da, um sich zu profilieren, das Haus Gottes ist nicht da, um sich zu amüsieren, das Haus Gottes ist, um Gott zu begegnen. Das ist das Haus Gottes. Und da sollten wir gleich einen Kübel Wasser nehmen und sie draufschütten, dass wir merken, das wäre vielleicht richtig hier in unserer Gemeinde, weißt? Weil viele Leute ganz falsche Motive haben, wenn sie kommen. Ach, ja, weißt du, wir hören eine Predigt. Du sollst nicht wegen der Predigt herkommen, du sollst hierher kommen, um Gott zu begegnen. Du solltest hierher kommen, um dir von Gott vielleicht Korrektur zeigen lassen. Aber nicht nur Korrektur, sondern auch mal ein paar Streicheleinheiten einstecken und auch einfach seine Gegenwart erleben. Wege zur Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Kein Sünder, heißt es in der Bibel, wird diesen Weg betreten können oder erreicht diesen Weg. Das ist viel zu hoch. Und das, was ich hier sage, ist einfach zu hoch für Menschen, die nicht eine ganze Sache mit Gott machen möchten, die einfach so mit Gott spielen wollen. Gott ist kein Kasperle. Gottes Weg ist gut abgesichert, so dass selbst die Toren sich nicht irren können, steht in der Bibel einmal. Also ein Narr, einer, der vielleicht ein bisschen blemblem ist, der versteht vielleicht von Gott mehr als super intelligenter Professor der Theologie oder Philosophie. Ein Mensch, den Unmündigen und den Kindern hat er das Reich Gottes geschenkt und den Unmündigen. Also Gottes Weg ist gut abgesichert, versteckt, verschleiert und verbaut, sodass Menschen, die einfach nur sagen, ich kann Gott greifen, ich kann Gott erfassen, ich kann Gott nicht erfassen. Ich kann nicht einmal zum Mond rauf. Ich kann nicht einmal den Mond besteigen. Wie soll ich da Gott erfassen? Ist doch Dummheit, wenn Leute sagen, ich kann Gott erfassen. Kein Mensch kann Gott erfassen. Gott kann sich uns nur offenbaren. Erfassen Ich erfasse nicht einmal meine eigene Seele. Nicht einmal mein eigenes Herz kann ich erfassen. Oder soll ich Gott erfassen? Gott ist also gut abgesichert, abgedeckt, verschleiert. Die Engel bewachen die Tore des Paradieses. Und nur die, die die Liebe Gott will, die lässt er rein ins Paradies. Ob einer würdig ist oder unwürdig ist. Ein Rebell, ein Ungehorsamer betritt den Weg Gottes nicht. Er will auch schon gar nicht damit was zu tun haben. Der wird meinen, das Reich Gottes. Also er möchte es auch gar nicht dorthin. Wir machen uns heute Morgen Gedanken über Wege zu Gott. Wege zur Heiligkeit, Wege zur Herrlichkeit. Beides ist irgendwie für mich identisch, beides ist zusammen, beides hängt zusammen irgendwie. Warum? Weil Gott etwas Besonderes ist. Gott ist kein irdisches Wesen, ist ein überirdisches Wesen. Und es, wenn ich so die Welt betrachte, es gibt kein Volk auf diesem Planeten, kein Stamm auf diesem Planeten Erde oder ja keine Kultur, außer vielleicht Kommunismus, auch die nicht einmal, wo man sich nicht Gedanken über Gott gemacht hätte. In welcher Art und Weise? Die Atheisten haben sich über Gott mehr Gedanken gemacht als alle Christen vielleicht zusammen. Gott ist tot für sie. Aber wenn Gott tot gewesen wäre, hätten sie Gott in Ruhe gelassen und da kann mir ein Puckel runterrutschen. Aber nein, sie haben die Christen bekämpft bis aufs Blut. Sie haben die Gläubigen verfolgt. Sie haben so gegen Gott gewütet, weil Gott anscheinend doch nicht tot war und tot sein kann. So, und selbst die isoliertesten Stämme im Urwald irgendwo, die nie mit einer Kultur zusammengekommen sind, sie haben alle irgendwo ein Gottesbewusstsein. Und schon im Römerbrief heißt es, die Menschen wissen alle von Gott. Römer 1, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, an der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Begreifen? Wahrscheinlich nicht ganz, aber erfahren können. Jeder vernünftig denkende Mensch, also der ein bisschen Hirn im Kopf hat, jeder vernünftig denkende Mensch ahnt, es muss ein höheres Wesen sein, was es auch immer ist. Er hat Ahnung. Etwas Besonderes. Es kann nicht alles durch einen Urknall entstanden sein. Und irgendjemand muss diesen Urknall verursacht haben. Auch der Urknall entsteht nicht von selbst. Durch Denken kommt der Mensch zu dem Schluss, es muss einen Schöpfer geben. Und so genauso wenig wie niemand glauben kann, da schmeißt jemand was runter, ein paar Klumpen Eisen und dann entsteht schon ein Auto oder ein Computer oder eine Uhr. Oder eine, selbst nicht einmal eine Büroklammer kann von selbst entstehen. Also, irgendjemand steht dahinter und deshalb, sie sehen Gott nicht, aber sie spüren, wo wohnt Gott? Wohnt er in der Kirche? Ist er hier in der Gemeinde? In Gebäuden, in Organisationen? Wohnt Gott in, und weißt du, Gebäude, Gehirngebäuden, so Vernunftsgebäuden, in Theorien, Theologien, Religionen, alles ist so klein. Als Thomas von Aquin über die Dreieinigkeit seine drei Werke fertig hatte, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und dann Gott danken wollte bei einer Messe, im Hochaltar stehend, als er dort steht, plötzlich fällt er in Ohnmacht. Wir würden sagen, vom Geist erschlagen. Also ruhen im Geist. Fällt er und liegt zu Boden. Und als er, zuerst dachten die Brüder, er hat einen Herzinfarkt bekommen, er hat sich überanstrengt und übernommen. Und als er dann zu sich kommt, seine stärksten Worte, seine ersten und letzten Worte, die er wirklich als gesprochen hat, dann sagt er, alles ist Stroh. Die ganze Theorie über Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, du kannst es nicht beschreiben, ist alles Stroh. Wenn wir mit unserer Logik kommen, Gott offenbart sich auf seine Art und Weise, in seiner Heiligkeit. Die Bibel sagt, Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommen kann. Wenn du in einem Atomblitz heute Morgen reinschauen würdest, wärst du blind. Ein dummer Junge aus Marzahn, der hat bei der letzten Sonnenfinsternis ohne Schutz in die Sonne geguckt, hat 80% seines Augenlichts verloren. Und man hat gewarnt, nicht ungeschützt in die Sonne zu gucken. Und selbst wenn wir die Sonne nicht angucken und blind werden, wenn wir die Sonne angucken, das Gleiche passiert, wenn wir Gott sehen. Und die Bibel sagt, wer Gott sieht, muss sterben eigentlich. Der kann es nicht verkraften. Du kannst Gott nicht verkraften, wenn du ihn sehen würdest, wie er wirklich ist. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, im Kosmos, so wie ich Römer 1, Vers 20 gelesen habe. In seine Werke. Gott offenbart sich in den Herzen der Menschen. Wir haben von der Prophetie gehört heute Morgen. Oder Propheten, wie Gott wirkt und Gott arbeitet. Gott spricht durch seine Werke. Gott spricht heute vielleicht mehr, als du denkst, durch die Klimakatastrophe. Das ist auch eine Predigt Gottes. Gott redet durch die Katastrophen, durch Gerichte. Weißt du, wenn Menschen eine vernünftige Sprache Gottes nicht verstehen, wenn sie Deutsch nicht verstehen, dann muss Gott Arabisch sprechen. Die Terroristen, auch Terrorismus ist ein Reden Gottes. Eine Geißel. Gott spricht durch Geißeln. Aber Gott spricht auch durch Liebe. durch Gutes und Güte. Gott offenbart sich im Leben und nicht in toten Werken. Gott offenbart sich in der Größe, seiner Macht, seiner Toleranz. Gott ist größer als evangelisch, katholisch, freikirchlich, pfingstlich, baptistisch und methodistisch und weiß ich sonst noch was. Oder muslimisch oder buddhistisch und hinduistisch. Gott ist viel größer, als alle Religionen je zusammen sein können. Die können nicht fassen. Und deshalb gibt es so viele Religionen, weil jeder glaubt, er versteht Gott. Gott ist unbegreiflich. Wie herrlich ist deine Heiligkeit, oh Gott. Wie herrlich ist doch deine Heiligkeit. In 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern? Also Gott lässt dich in diesen Pantheon hinstellen. Wer ist dir gleich? Mit wem kannst du vergleichen? Zeus, Jupiter, Re, Krishna. Wer ist dir gleich? Moses. Mit wem kannst du dich vergleichen? Wer ist dir gleich so herrlich in der Herrlichkeit, furchtbar an Ruhmestaten und wundertuend? Wir haben die Schöpfung bisher noch nicht richtig ergriffen. Wir sind erst vielleicht für so einen Flohhupf rein in das Universum, Kosmos Gottes hineingedrungen. Wer ist dir gleich? Und wir erleben Gott und wir kennen Gott erst, wenn wir uns bekehren. Wenn wir aus der Sklaverei, aus dem Diensthaus Ägyptens rauskommen. In Ägypten hat man Gott, in dieser Götzen- und Götterwelt Ägyptens hat man Gott nicht erkannt. Die Israeliten waren dort. Und dann hat Gott sie rausgeführt in die Wüste, die Kinder Israels. Und dann hat er sich ihnen offenbart nach 3 Tagen Reise, nachdem ihr Proviant verbraucht war, hat er sich offenbart. Wer heißt euer Gott? Wer ist euer Gott? Hat Pharao gefragt. Und die Kinder Israel, obwohl sie Nachkommen eines gesegneten Vaters, wie Abraham, Isaak und Jakob waren, haben nicht gewusst, wer ist dieser Gott. Die haben den Namen Gottes vergessen. Erst als man, wenn man aus der Versklavung rauskommt, kann man Gott entdecken, kennenlernen, kann Gott einem begegnen, kann Gott sich einem offenbaren. Im Gefängnis, im Knast, im Keller siehst du nichts vor der Größe und Schönheit Gottes. Oder selbst wie die DDR-Leute einmal eingemauert. Verstehst du, sie dürfen zwar nur von Rügen bis nach Dresden runter und so weiter. Und das war alles, was sie von der Welt gesehen. Die durften nicht reisen. Aber jetzt, wo man reisen kann, sieht man von der Größe und Schönheit der Welt viel mehr. Als nur da die paar Hügelchen und die paar Seen in dem gelobten Arbeiterparadies. Gott will uns in die Weite führen. Und da lernen wir, wenn man aus der Begrenztheit rauskommt, wer die Schönheit und Größe der Natur sehen möchte, der muss raus. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, wie heißt es in diesem schönen Lied, den schickt er in die weite Welt. Halleluja. Dort entdeckst du Gott. Unter dem blauen Himmel, unter den Stürmen. Oh, im Alltag entdeckst du Gott. Wer Gott sehen will, der muss raus, Leute. Der muss raus. Der muss raus aus seinen eigenen 4 Wänden. Der muss raus aus seiner Tradition. Der muss raus aus seinen Vorurteilen. Der muss raus aus falschen Vorstellungen. Der muss raus aus der Menschenhörigkeit, aus der Menschenabhängigkeit. Der muss raus in die Freiheit. Du kannst Gott nur in der Freiheit begegnen. Amen. Amen. Nur freie Menschen können den allmächtigen Gott sehen. Gott offenbart sich in der Wüste, in der Weite, im Sinai, in der Einsamkeit, in der Abgeschiedenheit. Plötzlich merkst du, dass du ein Herz hast, dass das was bubbert. Verstehst du, das spürst du. In der Wüste hörst du dein Herz klopfen. Als ich zum ersten Mal in der Wüste Juda war und ganz allein für mich so ein paar Meter weggegangen bin von einer anderen Gruppe, ich habe mein Herz gehört. Plötzlich rauscht alles. Plötzlich nimmst du Stimmen wahr. Und deshalb, alle Religionen, große Religionen wurden in der Wüste gegeben. In der Einsamkeit. Gott führt uns in die Freiheit heraus aus der Sklaverei und Knechtschaft. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da kannst du dich erst entwickeln. Wo der Geist des Herrn ist, da gibt's Wachstum, da gibt's Entfaltung. Und wo der Geist des Herrn nicht ist, wirst du nie erwachsen. Wirst immer unmündig bleiben. Die Israeliten waren vorher versklavt. Die haben die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes nicht gekannt. Nie erlebt, nie erfahren. Sklaven verstehen nichts von der Heiligkeit Gottes. Solange du an irgendetwas abhängig bist, kannst du nie die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott muss uns rausführen in die Freiheit. Weg von der Versklavung. Sklaven betreiben immer Götzendienst. Sie halten sich an Superstars. Aber du musst von diesen Superstars alle befreit werden, egal wie sie aussehen, wie sie heißen und wie fromm sie sind. Wir müssen erlöst werden. Gott ist herrlich. Halleluja. Und da möchte ich heute Morgen jetzt ein wenig einsteigen. Unser Thema ist, wie herrlich ist deine Heiligkeit, o Gott. Also, Heiligkeit und Herrlichkeit gehört zusammen. Weißt, Gott ist herrlich und Gott braucht keinen Prunk. Nimm den Marienkäfer oder nimm eine Ameise. Diese Ameise ist vollkommen. Existiert ohne Roboter und ohne Computer und ohne Elektronik und ohne dem ganzen Spuk eine Ameise. Davon gibt es Milliarden, existieren so schön ohne Prunk. Gott existiert ohne Prunk und ohne Glanz und ohne Gloria und ohne Kult und ohne Weihrauch und ohne Klimbim, ohne Strahler. Und warum? Weil er selbst das Licht der Welt ist. Halleluja. Er strahlt. Und sie werden keine andere Sonne, kein anderes Licht mehr brauchen. Das ist die Offenbarung. Wer Gott einmal begegnet, richtig begegnet, der bekommt Sehnsucht und sagt, mehr, mehr von dieser Herrlichkeit, mehr von dieser Heiligkeit, mehr von dieser Größe. Und je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Desto suchender und hungriger und durstiger wirst du. Ein Eingeborener, Gott möge mir verzeihen, wenn ich von Eingeborenen spreche, die sind nicht die Dümmsten, die sind sehr gescheit. Und die denken, sie haben alles, so ein Eingeborener irgendwo im Busch. Aber wenn dieser Eingeborene einmal in einem Auto gesessen ist, in einem Rennwagen gesessen ist, oder in einer selbst in einer Klapperkiste, wenn er gesessen ist, der wird nie mehr auf seinem Esel wollen. Und wenn er einmal mit Gewehr geschossen hat, dann wird er nie mehr Pfeil und Bogen wollen. Wenn wir einmal Gott entdeckt haben, die Kraft Gottes kennengelernt haben, werden wir uns mit anderen Kräften nicht mehr zufrieden geben. Wer einmal in einem Palast, in einem Himmelsbett, in einem Goldbett gelegen ist, der wird nie mehr auf dem Boden schlafen wollen. Und wird nie mehr in seinem dreckigen, schmutzigen Loch im Slum zurück wollen. Wer einmal im Palast, der wird sich sehnen, dort möchte ich hin und ich werde alles tun, dass ich alles serviert bekomme, bedient werde, dass ich in der Herrlichkeit lebe. Wer einmal das geschmeckt hat. Und deshalb sagt die Bibel, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wer einmal Gott gekostet hat in seiner ganzen Größe, der wird sich mit dem Teufel nicht mehr abgeben. Der wird mit dem Teufel nichts mehr zu tun haben wollen. Wie steht es in der Bibel? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Weil er nichts anderes kennt. Weißt du, solange du nicht Banane gegessen hast, weißt du nicht, was Banane ist. Oder irgendeine exotische Frucht. Aber wenn du einmal geschmeckt hast, bist nicht mehr zu bremsen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und er sagt, das ist Gift. Nein, nein, nein. Wer nie was anderes gesehen hat, keine andere Möglichkeit gehabt hat, kann auch nicht wählen. Der glaubt, das, was er macht, ist richtig und normal. Das ist göttlich. Gewiss, für ihn, weil er nichts anderes kennt. Paulus sagt, als ich Kind war, dachte ich kindisch. Aber jetzt bin ich erwachsen. Für ihn gibt's nicht mehr. Wer Gott nicht begegnet ist, deshalb schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wer einmal diese Güte Gottes, die Herrlichkeit und die Heiligkeit und die Gerechtigkeit und die Freundlichkeit Gottes gesehen hat, kann nicht mehr anders. Gott kann man nicht mit menschlichem Geist ergründen. Du musst schmecken. Solange du nie Zucker gekostet hast, weiß nicht, wie süß Zucker ist oder Honig ist oder so Bonbon ist oder was es auch immer ist. Der Mensch hat unklare Vorstellungen und Ahnungen von Gott. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gott. Er hat zwar eine Ahnung, es gibt was, es muss was geben und dahinter ist etwas, aber was ist es? Und darum, weil der Mensch Gott nicht kennt, versucht er da in nichtige Bilder zu kleiden. Und ich habe diese Tage gesagt, die Dämonen, die bringen es fertig. Alles, was sich irgendwie bewegt, jedes Käferchen, alles wird gleich zu Gott gemacht, vergöttlicht. Das sind alles nur Symbole, das sind nur Ersatz für die Unerklärbarkeit Gottes. Gott ist heilig. Aber das Wort heilig ist so ein Fremdwort. Als ich in Magdeburg mit der Gemeindearbeit anfing und dort Bibelstunde zuerst mal hielt und wir machten so Hauskreis und das Gespräch Heiligkeit, Heiligung, dann haben mich die Kommunisten, Ex-Kommunisten, bekehrte Kommunisten, Christen gefragt, sagen Sie mal, was ist Heiligkeit? Du und ich zum ersten Mal, für mich ist es geläufig, Heiligkeit, was Besonderes, Gott und so weiter ist heilig. Aber jetzt musste ich den Ex-DDR-Leuten erklären, was ist Heiligkeit? Bin fast wahnsinnig geworden. Bin nach Hause gefahren, habe mir überlegt, was ist Heiligkeit? Was ist heilig? Die wissen nicht, was heilig ist. Der Honecker war vielleicht für sie heilig. Marx ist vielleicht für sie heilig gewesen. Aber die sind ja alle tot inzwischen. Heiligkeit. Jesaja Kapitel, ich werde nie vergessen. Meine Bibelstunde, ich habe versucht, die Heiligkeit zu beschreiben. Und ich habe kein, es ist wirklich, ich habe lange gebraucht, bis ich den Sprung schaffte, Heiligkeit, Heiligung und so weiter, den Leuten plausibel zu erklären. Und die müssen alles mit Ratio verstehen. Und wenn der Heilige Geist uns nicht hilft, werden wir nie draufkommen, was Heiligkeit ist. Und Jesaja Kapitel 6, Vers 1, da ist dieser Prophet, der begegnet der Heiligkeit Gottes. Und dieser Prophet, seine Reaktion war, wehe mir, ich vergehe. Das ist Heiligkeit. Wehe mir, ich vergehe. Also du kannst nicht existieren, wenn du Gott begegnest. Wehe mir, ich vergehe. Das ist eigentlich Heiligkeit. Du kannst nicht überleben. Du verkraftest es nicht. Wenn Gott dir und mir begegnet, vergehen wir. Weißt du, da beginnen wir wie Eis und Schnee zu schmelzen. Lösen wir uns auf. Da geht alles in uns auf, wenn wir Gott begegnen, wir vergehen. Wie die Wolken, der Nebel. Wir vergessen alles. Wir vergessen uns selbst, wir vergessen unsere Vergangenheit, wir vergessen unsere Gegenwart, wir vergessen unsere Zukunft. Ich will nur dich haben. Nur dich, Gott. Ist genauso, als wenn wir uns verlieben. Ganz nicht mehr anders. Nur noch die oder nur noch der. Gott ist heilig. Das heißt, jetzt halte ich ein bisschen fest. Du musst dich nicht immer festhalten, aber kannst. Gott ist erschreckend anders. Total anders. Total anders, als du gedacht hast, als du dir es vorstellen konntest. Das ist die Heiligkeit Gottes. Wehe mir, ich vergehe. Entweder drehe ich durch, fange ich an zu spinnen, begreife ich es oder begreife ich es nicht. Total ungewohnt. Das ist Gott. Und wenn Gott dir und mir begegnet, beginnt ein ungewohntes Leben. Ein unvorstellbares Leben. Ein unfassbares Leben. Ein erschreckend anderes Leben. Plötzlich deine ganzen Nachbarn, Freunde, Bekannte, die sind geschockt. Sind geschockt, dass du nicht mehr normal bist. Dass mit dir was nicht stimmt. Dass du da jetzt aufsteigst wie eine Kanone. Stell dir vor, jemand aus der Steinzeit, aus dem Busch, kommt in unsere hochtechnisierte, computergesteuerte Welt. Ich habe eine liebe Schwester gehabt in Stuttgart, die hat schon mit dem Telefon Schwierigkeiten gehabt zu wählen. Da sagt, Bruder Matthäus, kannst du das machen? Ich kann nicht telefonieren. Und ich musste dafür sie die Anrufe machen. Aber stell mal vor, jetzt kommt so jemand aus dem Busch. Der muss nicht immer aus dem Busch kommen, sondern aus der Zeit von Napoleon. Das reicht schon vollkommen. Der glaubt wie Spinnen. Fingerdruck und schon gehen Türen auf, Lichter gehen an. Oder klatschen in die Hände. Oder wir können schon mit Computer per Stimme unterhalten. Wir sind Götter inzwischen schon geworden. Das darf nicht geben, das ist unmöglich. Oder schon, du kriegst so einen Navigator im Auto und dann kannst du ganz genau wissen, wo du bist auf Meter genau. Ich bin neulich mit meinem Schwiegersohn mit so einem Navigator gefahren, dann hat sich verfahren, dann sagt, bitte drehen Sie um, fahren Sie 50 Meter zurück. Und dann heißt es, und jetzt sind Sie angekommen, wo Sie hin wollten. Stell dir mal vor, jetzt kommt jemand aus der Zeit von Napoleon. Selbst aus der Zeit von Adolf Hitler reicht das. Aus dem Dritten Reich, wenn jemand kommt. Der kann es nicht kapieren, wo sind wir denn? So erschreckend anders. Und ich darf eines sagen, jeder Sünder, der Jesus nicht kennt und den Heiligen Geist nicht kennt, lebt im Busch. Halleluja. Der ist ein Buschbürger. Der ist unwissend, ist in der Steinzeit, ist ahnungslos, in der Blindheit und Dummheit. Und er weiß nicht, dass es noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Radiowellen, Fernsehwellen, all das Raumfahrt. Davon hat man vielleicht geträumt, aber dass es jetzt Wirklichkeit ist. Gott ist konkreter, wirklicher, als du je gedacht hast. Heiligkeit und Herrlichkeit ist so ein Begriff, das wir nicht definieren können. Wie groß ist mein Gott? Das singen wir so, la la la. Aber Gott ist viel mehr. Er ist das Licht. Wir sind bestenfalls der Schatten. Er ist absolut gut rein. Er ist pure Macht, pure Liebe, pure Autorität. Die Bibel spricht in Offenbarung 20, Vers 11 und gebraucht Bilder. Vor seinem Angesicht floh die Erde. Vor seinem Angesicht floh die Erde. Wenn das erklärt hätte es einem Menschen aus dem Busch, und wenn du es erklärt hättest einem Menschen vor 50 Jahren, vor seinem Angesicht floh die Erde, Vom Mond kannst du sehen, dass die Erde nur eine Kugel ist. Der Mensch, der an Gott glaubt, ist intelligent. Und der nicht an Gott glaubt, ist ein Dummkopf. Und schon der alte Hiob, 3000 Jahre schon zurück, dieser alte Hiob hat eine Botschaft gebracht, das steht in seinem Buch, als er so mit Gott hadert. Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Im luftleeren Raum. Im Nichts hast du die Erde aufgehängt. Woher wusste der Mensch, war aber schon draußen, dieser Hiob, ist er mit Sputniks um die Erde gekreuzt, gekurft. Im Nichts hast du die Erde aufgehängt. Der Mensch, der anfängt mit Gott zu leben, denkt total verrückt anders. Wenn ein Mensch auch nur ein bisschen Ahnung hat von Gott, der ist weiser als alle Weisen der Welt zusammen. In der Bibel heißt es, als sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Die Erde ist eine Scheibe. Und je klüger sich die Menschen hielten, desto doofer wurden sie. Weil Gott zu herrlich ist. Zu mächtig ist. Weil Gott den Unmündigen, den Klugen und Weisen hast du es verborgen, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Wie begegne ich Gott? Gott ist herrlich und heilig. Beides möchte ich sagen. In Sprüche Kapitel 9, Vers 10, da kannst du Weisheit nehmen, aber ich nehme das Wort Ehrfurcht, weil ich zu meinem Thema besser passend finde. Aber beides ist richtig. Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Ehrfurcht vor Gott ist der Weisheit Anfang, Sprüche 9, Vers 10. Solange die Menschen keine Ehrfurcht vor Gott haben, Geschwister, und deshalb möchte ich sagen, wenn wir jetzt hier ins Haus Gottes reinkommen, da sollten wir nicht tratschen, quatschen und schwätzen und plaudern. Es ist schön, wir dürfen miteinander reden und wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben. Aber hier sind wir, wenn wir in der Gegenwart Gottes, wo 32 in meinem Namen versammelt, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist der König da. Da geht es alles um den König. Um den herrlichen Gott. Und dann sollen alle oberflächlichen Gespräche gebremst werden. Und in dem Augenblick, wo wir anfangen, über Gott zu reden, weißt du, das ist kein Marktplatz. Und deshalb, wir müssen, und damit beginnt die Herrlichkeit Gottes, und damit beginnt der Segen Gottes, damit beginnt die Größe Gottes, da müssen alle Händler rausgeschmissen werden. Kopf über. Die Tische umstoßen, die Tauben fliegen lassen, das Wechselgeld rausschmeißen. Nur dann kann sich Gott offenbaren. Gott offenbart sich in der Herrlichkeit, in der Heiligkeit. Ehrfurcht. Weißt du, wenn wir zu Gott kommen, mir gefällt es in manchen Konfessionen und Kirchen, sogar bei den Hindus. Ich muss euch sagen, die Hindus, die Heiden sind gottesfürchtiger als die meisten Charismatiker und Pfingstler und Freikirchler. Katholiken sind noch gottesfürchtig und die gehen noch in ihre Kirche und die knien da vor ihrer Maria oder wen auch immer. Aber Kinder Gottes sollten wieder Ehrfurcht vor Gott haben. Das hat Gott mir gezeigt, wie wichtig die Ehrfurcht vor Gott ist. Wir sollten auch uns nicht genieren, vor Gott hinzuknien. Sich zu demütigen. Du sollst dich nicht vor Menschen demütigen. Wenn du dich vor Menschen demütigst, bist du ein Kasperle. Du sollst dich vor Gott demütigen. Vor der Queen da die Hände küssen oder niederfallen. Oder Präsident oder Kanzler oder was es auch immer ist. Du sollst dich vor Menschen nicht demütigen. Du sollst dich nur vor Gott demütigen. Das ist so wichtig, Geschwister. Und da sollten wir auf dem Bauch flach liegen. Wer kann vor dir bestehen, Gott? Ehrfurcht vor Gott. In unserem Land ist die Ehrfurcht vor Gott ausgewandert. Der Alte da oben, der Herrgott, Mann mit dem langen Bart, der Dummkopf. Weißt du, Gott ist kein Kasperle, mit dem man spielen kann. Wir sollen wieder Respekt vor Gott haben, dann hat Gott auch vor uns Respekt. So wie ich einem begegne, so begegnet mir auch der andere. Mit Würde und Achtung. Die besten Kleider, die du hast, solltest du im Haus Gottes anziehen. Wenn du zerrissene Jeanshose zu Hause hast, dann ziehst deine und das ist das beste Kleidungsstück, was du hast, dann ziehst dieses an. Das Beste ist für Gott gerade genug. Du würdest zu der Queen oder du würdest irgendwo zur Bewerbung, da würdest du deinen besten Anzug anziehen und deine beste Krawatte anziehen und die besten Klamotten, was du hast, anziehen. Und dann wirst du dich vorstellen. Ehrfurcht vor Gott ist der Weisheit Anfang. Damit fängt alles an. Vielleicht hat es bei dir noch gar nichts angefangen. Er soll es machen. Herr, mach du das. Gott ist nicht jemand, ein Befehlsempfänger von dir und mir. Mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Er macht das. Aber er ist kein Befehlsempfänger. Gott ist nicht verfügbar.
Er würde alles für uns tun. Er würde uns für uns Eier legen, er würde für uns Wolle geben, er würde für uns Milch geben, er würde für uns Fleisch geben, er würde alles geben, wenn wir in Respekt und Ehrfurcht zu ihm treten würden. Gott kann viel mehr, ihr Lieben. Wenn wir Gott die gebührende Ehre zugestehen, wenn wir Weihnachten richtig kapiert und begriffen haben, was der Engel an Weihnachten gesagt hat, wenn wir das mal hinter die Ohren uns schreiben, Ehre sei Gott in der Höhe, wenn wir das tun, du, die Welt sieht anders aus. Deine Umgebung würde anders aussehen. Gott kann viel mehr tun, als du nur ahnst. Der kann aus 5 Brote Tausende speisen. Bisschen Wasser, da ein paar Tropfen Wasser macht er gleich ganze Kübel Wein. Er kann unseren Mangel mit einem einzigen Schlag ausfüllen, das kann er. Er spricht nur ein Wort und es geschieht. Und warum viele nicht gesund sind, sie haben keinen Respekt vor Gott. Wenn du vor Gott Ehrfurcht hast und weißt, alles kommt von ihm, alles ist er, alles wirkt er, dann strömt die Kraft Gottes in dein Leben. Und es gibt ein Feedback. Gott ist ein verborgener Gott. Deshalb Ehrfurcht vor ihm, der sieht es nicht. Aber der sieht besser, als du denkst. Der durchschaut uns. Warum Gott manchmal so merkwürdig Leuten gegenüber reagiert, die nicht würdig dem Evangelium entsprechend wandeln. Weißt du, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit vertragen sich nicht. Gott und Teufel vertragen sich nicht. Positives und Negatives vertragen sich nicht. Die Lüge kann nicht die Wahrheit begreifen. Und deshalb, wenn wir in Lüge leben, in Lüge verstrickt sind, können wir Gott nie begreifen. Der positive Gott will mit den negativen Zeugs der Menschen nichts zu tun haben. Deshalb wundere dich nicht, wenn Gott sich verweigert, wenn Gott sich verschleiert, wenn Gott sich versteckt, wenn Gott sich verborgen hält, denn er will mit Lügnern nichts zu tun haben, mit Sündern nichts zu tun haben. Die Materie kann Geist nicht begreifen, der Tod kann das Leben nicht begreifen, das Sterbliche kann die Unsterblichkeit nicht begreifen. Und Gott hat die Unsterblichkeit, sagt uns die Bibel. Gott ist dem Menschen unfassbar, es sei denn, der Mensch fällt in die Hände Gottes. Er gibt sich freiwillig. Und dann beginnt er sich ihm Stück für Stück zu offenbaren. Du kannst Gott nicht kennenlernen durch Rituale. Weißt du, jetzt machen wir Hokus Pokus und jetzt kommt er. Nein, Gott kannst du nicht begreifen durch Zeremonien, Kulte oder Vorschriften, Gesetze oder Gefälligkeiten. Ich mach das, mach mir das, bitte, lieber Gott. Gott ist viel zu erhaben über das Menschliche, über den Alltag, den Augenblick, über den Raum und Zeit. Weißt du, wie du Gott erfährst? In der Heiligkeit. Wenn dein Inneres ein Heiligtum geworden ist. Und die Bibel sagt, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel ist immer ein Heiligtum. Eine besondere Stätte. Im Heiligtum, im Allerheiligsten, da gibt es zuerst mal das allgemeine Heiligtum und dann gibt es das Allerheiligste, wo die Gottheit selber wohnt. Egal was es ist. Und dort begegnen wir Gott. Und dieses Heiligtum, das ist nicht ein Gebäude, das bist du, das bin ich. Unser Herz. Noch über Gott, was Gott wirklich ist. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Geist. Und deshalb kannst du Geist in ein Gefäß füllen irgendwo und sagen, Geist quadratisch, Dreieck. So genauso das Wasser. Das Wasser kann eine Kugelform annehmen, das Wasser kann jede Form annehmen. Der Geist, den kannst du nicht in eine Schablone fassen. Gott hat seine eigene Identität. Heiligkeit, das ist Gottes Identität. Er braucht keine Erklärungen. Er existiert ohne Erklärung. Und deshalb versuche Gott nicht zu erklären. Ich mache das, Gott möge mir verzeihen. Ich versuche euch zu helfen auf dem Sprung, dass ihr Gott begreift. Er will Heiligkeit. Die Bibel sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin heilig, du sollst so werden wie ich. Wie Gott ist. Was Besonderes. Und deshalb passt kein Bildnis. Und selbst wenn Leute kommen und Theologen kommen, Gott ist ein Dreieck, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Quatsch. Gott ist viel mehr. Gott ist viel mehr als das. Gott passt in keine Vorstellung und das übersteigt bei weitem alles. Wir können Gott nur begreifen, wenn er sich uns zeigt. Und Moses steht dort an diesem brennenden Busch, wie wird man Prophet? Da brennt dieser Busch. Weißt du, Gott hat so Kerzen angezündet, es war Weihnachtsbaum. alles voll und denkt, das gibt's doch nicht. Dieser Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Das war vielleicht der erste Mal Versuch, mit elektrischem Licht einen Weihnachtsbaum zu dekorieren. So ein Dornenstrauch dort in Israel in der Wüste. Und dieser Dornenstrauch wird mit so Lichter begleitet. Und da muss ich jetzt aber hingehen. Jetzt muss ich sehen, diese Lichter, die brennen schon 3 Wochen lang und er verbrennt nicht. Und deshalb kannst du Weihnachtsbaum anzünden und kannst das ganze Jahr über Weihnachten haben. Manche, unser Nachbar, der hat das ganze Jahr über seinen Balkon mit Weihnachtslichter dekoriert gehabt und er baute gar nicht ab, weil er immer Weihnachten feiern möchte wahrscheinlich. Der brennt und brennt und verbrennt nicht, dieser Busch. Was ist es? Moses geht hin und dann plötzlich, als er sich dann diesem Lichterbaum sich nähert, diesem Dornenlichterbaum sich nähert, Moses, ziehe deine Schuhe aus, du stehst auf dem heiligen Boden. Moses, ziehe deine Schuhe aus. Ja, Herr, wer bist du? Oder wie heißt du? Und dann eine ganze Diskussion. Und es ist interessant, wie Gott sich vorstellt, seine Heiligkeit. Gott stellt sich nur heiligen Menschen vor, die ihre Schuhe ausgezogen haben, die ihre Sicherheiten aufgegeben haben, die sich vor Gott entblößt haben. Nur denen begegnet er. Wie heißt du, Herr? Ich bin, der ich bin. Was ist das für ein komischer Name? Ich bin, der ich bin. Stell mal vor, du gehst hin und fragst, wie heißt du? Und du sagst, ich bin, der ich bin. Du willst jemand besuchen und dann kommst du dorthin, wie heißen sie? Ich bin, der ich bin. Wahnsinn, das. Also entweder ist er Hochstapler, Angeber, aber das ist kein natürlicher Name. Ich bin, der ich bin. Wer bist du? Mit diesem Namen können die meisten nichts anfangen. Kennst du irgendjemanden, der so heißt, ich bin, der ich bin? Verrückte sind das, die das machen. So undefinierbarer, unbekannter Name, ich bin, der ich bin. Dieser Name, meine lieben Geschwister, ist ein Programm. Dieser Name drückt eine Vision aus. Dieser Name ist eine Herausforderung. Ich bin, der ich bin. Gott will nur, dass wir ihn akzeptieren. Seine Heiligkeit. Verstehst du ihn nicht? Hinter diesem Namen ist eine große Herausforderung. Ich bin, der ich bin. Mach dir keine großen Gedanken, wirst mich sowieso nicht verstehen. Glaub an mich so, wie ich bin, sagt er im gewissen Sinne. Rechne mit mir. Ich bin, der ich bin. Das ist diese unbekannte Größe in der Mathematik, in der Philosophie, in der Theologie. Vertraut nur mir einfach. Ich bin, der ich bin. Wer bist du? Ein Engel? Ein Dämon? Ein Geist? Was für ein Wesen bist du? Ich bin, der ich bin. Du musst vorstellen, so begegnet dir Gott morgen früh. Wer hat dich geschaffen? Gott will nur unsere Akzeptanz. Er will nicht, dass wir ihn verstehen. Das kannst du nicht. Das können wir gar nicht. Und das müssen wir auch nicht. Ich bin, der ich bin. Und das soll dir genügen, wenn du das weißt. Ich bin, der ich bin. Du musst nicht wissen, wo ich herstamme. Wo ich herkomme, was ich gelernt und nicht gelernt habe, was ich kann und nicht kann, was ich habe und nicht habe. Ich bin, der ich bin. Heiligkeit. Verrückt. Im Neuen Testament kommt Nikodemus und Jesus in ein Gespräch und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes vom Wind. Du hörst sein Sauseln, du vernimmst ihn, aber du weißt nicht, wo er herkommt und wohin er geht. Ich bin, der ich bin. Und das ist eine Rede über den Heiligen Geist, über die dritte Person der Gottheit. Gott übersteigt unser ganzes Verstehen, ihr Lieben. Und wenn Gott würde sagen, Johannes, versuch mich zu verstehen, das würde mich überfordern heute Morgen. Und dich auch. Und uns alle zusammen. Gott ist was Besonderes, heilig. Deshalb zuerst diese Heiligkeit. Wenn meine Frau hat hier in der Lehre gesagt, zuerst muss der Prophet den Meister verstehen, den Lehrer verstehen, den Herrn verstehen. Dass Gott was Besonderes ist. Dass Gott in einem Licht wohnt, was unser menschlicher Geist nicht erreichen kann. Gott spüren wir. Und weißt du, wann wir Gott spüren? Wenn er uns fehlt. Nicht, wenn er da ist. Wir spüren Gott, wenn er uns fehlt. Die Juden sagen, im Talmud steht ein schöner Spruch, finde ich ganz toll, sollte in der Bibel auch drin stehen. Das Letzte, was ein Fisch sieht, ist das Wasser. Das Letzte, was so ein Fisch sieht, ist das Wasser. Der denkt, das Wasser ist normal. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Das Letzte, was wir sehen, ist Gott. Wir merken erst, dass Gott uns fehlt, wenn wir das Wasser oder Gott nicht mehr haben. Oder diese Sache, ich bin, der ich bin. Es gibt so verschiedene, kann man gar nicht übersetzen. Und deshalb, wenn der Jude Gott schreibt, schreibt er G, TT. Oder, der kann Gott nicht aussprechen. Der weiß gar nicht, wie man Gott buchstabiert überhaupt. In 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14, da, wo Gott sich da vorstellt, ich bin, der ich bin. Ist ja auch interessant, dass man das auch übersetzen kann, der für uns das sein wird. Das heißt also nicht einmal, dass der gerade da ist, der für uns das sein wird. Man kann diese Stelle auch nachher später übersetzen, also noch diese Anwendung, wie Gott sich vorstellt, ich bin, der ich für dich oder für euch das sein werde. Ich bin der das seiende Gott. Gott ist einfach für uns da. Egal, ob wir glauben an ihn oder nicht. Also Gott ist für alle Menschen da. Amen. Für alle. Ob sie an ihn glauben oder nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, Gott ist auch für den größten, schlimmsten Atheisten da. Du Unbekannter, ich will dich begreifen, Nietzsche. Ob wir ihn lieben oder nicht, er ist für uns da. Ob wir ihn kennen oder nicht, ob wir ihn brauchen oder nicht, Gott ist da. Er ist der daseiende Gott. Ich bin da. Ich bin einfach da. Seine Heiligkeit und Herrlichkeit, er ist da. Und jeder, der ihn anruft, wird errettet werden. Er ist da, ob wir ihn in Anspruch nehmen oder nicht. Versteh das, wenn ich das heute Morgen dir sage. Gott ist da, ob du ihn brauchst oder nicht brauchst. Er ist einfach da. Seine Existenz kannst du, kann ich, können wir nicht auslöschen. Wir können ihn auch nicht abschütteln. Gott, weg mit dir. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Und je mehr du, wenn du anfängst zu sagen, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, beginnt er sich für dich zu interessieren. Wer ist dieser komische Mensch, der sagt, Gott, ich will dich nicht haben. Gott, ich hasse dich. Ich kann dich nicht ausstehen. Und weißt du, und genauso, du kennst die Geschichte von Ben-Hur, du kennst andere Geschichten und so weiter, wo Menschen sich, Saul von Tarsus, wo sich so gegen Gott gestellt hat, Gott, ich will dich nicht haben. Jesus, ich will dich nicht haben. Heiliger Geist, ich will dich nicht haben. Und dann interessieren sich die plötzlich für einen und sind so hinter dem her wie Wespen hinter Honig. Dir hat was geschmeckt und plötzlich interessiert sich Gott für dich da. Ich bin für dich da. Einfach da. Ständiger Begleiter. Ob du ihn brauchst oder nicht, anrufst oder nicht, erkennst oder nicht erkennst, ist einfach da. Der für uns da seiende Gott, der immer da ist. Er ist schon anwesend oder war schon anwesend, als du noch gar nicht da warst. Da war er schon anwesend. Und er wird anwesend sein, als wenn du schon nicht, und wenn du schon längst nicht mehr da bist und wir nicht mehr da sind, ist er immer noch da. Ehe wir rufen, wird er antworten. Ehe wir uns umsehen, greift er ein. Und ich habe das versucht zu erweitern, diesen Bibelspruch. Ehe wir denken, vollendet er schon. Das ist der Heilige Geist. Der ist immer da, der brütet auf dieser Urflut, der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist in dein und mein und unser Leben kommt, dann kommt dieses alte Urwissen der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes in unser Leben wieder zurück. Der Heilige Geist. Und je mehr wir uns dem Heiligen Geist öffnen, desto mehr Zugang bekommen wir zu Gott. Desto mehr erschließt sich dem Demütigen Schenk der Gnade. Wozu? Dass wir von Gott was erkennen. Dass wir von Gott was verstehen. Der für uns immer da sein, der Gott. Psalm 46, Vers 2. Unser Gott ist eine sichere Zuflucht. Ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken, wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern. Der Herr der Welt ist bei uns. Das ist Gott. Der Herr der Welt. Der Herr des Kosmos. Der Herr des Universums. Gott ist da. Ich bin bei euch. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. So, wenn ich so diese Dinge jetzt aufzähle, die Zeit reicht mir nicht, auf die Details einzugehen, aber ich möchte nur sagen, Gott ist da. Gott ist da. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr Gott noch ganz gewaltig erleben werden. 2007 ist ein Schlüsseljahr. Ich habe Freitag gesagt, Samstag erzählt und ich sage auch einigen heute Abend, heute Morgen. 2007 ist ein ganz wichtiges Jahr. 1967 im Juni wurde Jerusalem in 6 Tagen eingenommen. Und die Zahl 40 ist eine prophetische Zahl. 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Jahre der Zubereitung, 40 Jahre eine prophetische Zahl. Und diese Zahl geht 2007 zu Ende. Und ich sage euch, zwischen damals, Juni 67 und 2007 bis Juni. Ich sage, bis Juni werden Dinge passieren, da werden wir mit den Ohren schlackern. Gott wird seine Herrlichkeit offenbaren. Und Gott wird sich Israel zuwenden. Ich bin überzeugt, dass die Zeit der Nationen zu Ende ist. Jerusalem sollte von den Heiden zertreten werden, bis der Heidenzeit vorbei ist. Und wir werden nur ein Idiot, entweder ein Israeli, ein Amerikaner oder der Iraner. irgendjemand, wenn der nur eine Bombe zündet, eine Atombombe zündet, haben wir das Chaos perfekt. Dann haben wir die Klimakatastrophe erweitert. Dann haben wir viele Dinge verändert. Und überlegt euch einmal, alles was, das habe ich diese Tage gesagt, alles was vor 50 bis 70 Jahren passiert, gelehrt wurde, gedacht wurde, gemacht wurde, gepredigt wurde, vorgelebt wurde, all das, bei den Enkeln erfüllt sich das. Und Urenkeln. Nach 50, 70 Jahren. Und ich bin entsetzt. Ich sage euch, ich bin euch entsetzt. Was wir heute im Fernsehen sehen, was die Filme gezeigt werden, das sind nicht Filme von Natur. Der alte Nazi-Geist kommt hoch. Du siehst nur noch Nazi-Filme, Kriegsfilme und kriegsverherrlichende Filme. Man sollte, und dann betet man auf der anderen Seite und kämpft man auf der anderen Seite. Die Rechtsradikalen müssen alle raus. Nazis raus, aber die bringt man ins Fernsehen rein. Die bringt man ins Fernsehen rein. Der Geist von 50, 70 Jahren kommt wieder hoch. Und vor 50 Jahren hat man eine Atombombe abgeworfen, oder 60 Jahren. Alles, was zwischen 50 und 70 passiert ist, denk zurück und dann versuch mal so für dich, für deine Hausaufgabe nachzudenken. All das passiert. Gott steht zu seinem Wort. Und die babylonische Gefangenschaft, hab nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Ich habe diese Woche genug gepredigt in dieser Richtung. Es dauert 70 Jahre. Und dann hört die babylonische Gefangenschaft auf. Was so auch alles heißt. Daniel, seine Vision hier. Und Gott steht zu seinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes. Oder, und wenn ich jetzt den Daniel mir heute so anschaue, was so alles passiert. Lukas 21. Und wenn du in Lukas 21 anschaust, was Jesus geweissagt hat, das wird sich wahrscheinlich in unseren Tagen im Jahr 2007 sich erfüllen. Lukas 21. Sie werden das Land teilen. Und wehe der Generation, jedes Volk hat sich versündigt und ist in die Wüste geschickt worden. Ob es die Briten waren, die Türken waren, egal welche Nation, alle, die das Land Israel teilten. Und jetzt will man einen Palästinenserstaat machen und einen Judenstaat. Und wir sind mittendrin. Das wird dieses Jahr passieren. Das Land wird geteilt. Eine Mauer durchgezogen, womöglich. Und Gott schenkt Gnade. Und vieles ist bisher nicht erfüllt. Und wir haben gehört, ja, wann erfüllt sich? Weiß Gott muss, wenn er sagt, jetzt, dann ist es nicht gleich morgen früh. Das kann 40 Jahre dauern. Das kann unter Umständen 100 Jahre dauern. Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. In Daniel Kapitel 10, Vers 1 bis 21, kannst du nachlesen. Da ist eine ganz interessante Geschichte. Daniel sucht den Herrn und sagt, Gott, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wird dein Wille geschehen? Wann wirst du deine Macht und so weiter offenbar werden? Wann werden die Völker sehen, deine Herrlichkeit, oh Gott, dass du der wahre, lebendige Gott bist? Wann wirst du unser Schicksal wenden? Wann? Und ich suchte den Herrn. Und wenn du den Herrn suchst, du wirst ihn finden. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Und er sucht und keine Antwort. Keine Antwort. Da muss was los sein in der unsichtbaren Welt. Und nach 21 Tagen kommt der Fürst, der Engel, angerannt. Vers 19, Daniel 10. Oh, Daniel, ich habe die Botschaft Gottes, ich habe die Lösung, ich habe die Antwort für dich. Aber fürchte dich nicht, Daniel. Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Gott hat die Botschaft. Aber der Fürst von Medien und Persien, heute Iran, hat mich aufgehalten. Weißt du, es gibt Engel, die am Euphrat gebunden sind, Gerichtsengel. Und wenn die Welt Gottes Stimme nicht mehr hört, werden sie die Stimme der Gerichtsengel hören müssen. Und die werden diese Knute bekommen. Und wenn dieses Countdown läuft, gibt es kein Zurück. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dieses Jahr kauft aus die Zeit. Es ist böse Zeit. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Heiligkeit Gottes. Gott verschafft sich selber Recht. Gott musst du nicht verteidigen. Lass doch den Löwen hier aus dem Zoo raus. Der kommt selber durch. Du musst nur gucken, dass du den einfängst. Und dass er nicht zu viel Schaden anrichtet. Selbst ein Wolf, der wird sich verteidigen und durchkommen. Der wird überleben in den Berliner Parks. Fürchte dich nicht. Und deshalb ist, was ich hier auch sagen möchte. Wenn du Gott dienst und hinter Gott stehst, steht Gott hinter dir. Wenn du hinter Gott stehst, steht Gott hinter dir. Und hier vom Daniel, Vers 19, Daniel 10. Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark. Ja, sei stark. Du vielgeliebter. Dreimal sagt Gott, bringt der Engel die Botschaft. Du vielgeliebter Mann. Du vielgeliebter Mann. Weißt du, das ist was ganz Besonderes. Wenn der heilige Gott, der mächtige Gott, Wege zur Herrlichkeit Gottes, wird nächste Woche das Thema sein. Aber hier, wenn der Engel des Herrn zu dir sagt, du vielgeliebter Mann, du vielgeliebte Frau, du vielgeliebter Mensch. Weißt du, was das heißt? Engel kämpfen für dich. Du hast eine ganz besondere Position im Himmel. Eine ganz besondere Stellung, einen ganz hohen Stellenwert. Du bist viel geachtet, viel geliebt, du vielgeliebter Mann. Bist du heute Morgen, weißt du, wenn du zu Gott kommst in Ehrfurcht, bist du dir heute Morgen bewusst, dass du ein vielgeliebter Gottes bist. Nicht nur ein bisschen geliebt oder grad so geliebt. Naja, der muss auch, ist ein bisschen dumm, aber was soll's. Der soll auch hier im Himmel rein. Nein, du vielgeliebter Mann. Weil du viel geliebt bist, darum will Gott dir auch seine Heiligkeit offenbaren, seine Herrlichkeit. Der will dir viel geben. Und das ist der Anfang für Daniel, für seine Visionen, seine Offenbarungen, für das Erkennen der Herrlichkeit Gottes, als er so den Herrn suchte. Dann kommt der Engel Gottes, der Nachrichtendienst des Himmels, Halleluja, und sagt, Daniel, ich habe eine Botschaft, ich habe die Lösung. Und ich will dir jetzt diese geheimen Pläne, die du da gesehen und gehört hast und so weiter, offenbaren. Er sprach zu mir, 12 bis 14, Daniel 10, fürchte dich nicht. Denn vom ersten Tag, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, vor deinem Gott zu demütigen, vor deinem Gott zu verschwinden, als du das angefangen hast, sind deine Worte erhört worden. Deine Gebete werden nicht erhört, weil du vor Gott ein Hochstapler bist. Mach das, Herr, und ich befehle. Du kannst Gott keine Befehle erteilen. Du kannst nur bitte, bitte, bitte. Vielleicht musst du deine Theologie ein bisschen verändern. Von dem Tag, als du dich vor deinem Gott demütigst, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Und der Fürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien unentbehrlich war. Er war dort mit den Persen beschäftigt. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Am Ende der Tage, das sind wir heute. 2500 Jahre danach. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Daniel ehrte die Heiligkeit Gottes, betete, ließ sich von seinem Gottesdienst nicht abbringen. Dreimal am Tag Fenster auf. Halleluja, Jerusalem, seist du gegrüßt, du hochgelobte Stadt. Und unten die Spione. Und dann, wir machen ein Gesetz, 30 Tage soll niemand mehr was bitten. Du kennst ja diese Geschichte. Daniel ließ sich von seinem Gottesdienst nicht abbringen. Du kapitulierst und du gehst zu Ende. Du ruinierst dich selbst, dein Haus, deine Familie, dein Geschäft, deine Gesundheit, alles, wenn du Gott absagst. Und wenn Gottesdienst nicht mehr Priorität in deinem Leben hat, dreimal am Tag, weißt du, du kannst alles verlieren. Aber wenn du Gott verlierst, bist du verloren. Und mit dem Gottesdienst steht und fällt. Und ich sage, manche Leute haben bei uns gut angefangen, sind gesund geworden, haben rote Backen bekommen und das Geschwür ist eingetrocknet und ausgetrocknet und verloren. Und die Gelenke sind gesprungen wie Hirsche. Aber dann, danke, ich habe alles, was ich brauche. Und dann gehen sie ihrer alten Hantierung nach. Gott zieht uns mit Seilen der Liebe, Heiligkeit Gottes. Manche spielen nur mit Gott. Manche haben Gott nicht begriffen, was Gott wirklich ist. Gott ist kein Spielzeug für kleine Kinder. Gott ist ein heiliger Gott. Ich demütigte und ich habe dich von dem Moment gehört und so weiter. Und so bin ich gekommen, um dir jetzt Einblick zu geben. Der Engel sagte, ich bin um deiner Worte willen. Nicht wegen Gott gekommen, nee. Weil du so geschrien hast, weil du so gebetet hast, weil du mir so leid getan hast. Um deiner Worte willen gekommen. Gott steht zu seinen Worten. Und zu Worten seiner Diener und Knechte, was die gesagt haben, das geht in Erfüllung. Deshalb ist es so schlimm. Weißt du, wenn ich nochmals einen Beruf wählen würde, würde ich vielleicht bestimmt nicht Pastor wählen. Weil Gott steht zu den Worten. Du musst nur sagen, das erfüllt sich vielleicht nicht heute und auch nicht morgen, aber übermorgen. Was er tut, kündigt er durch seine Knechte. Amos 3, Vers 7. Ich bin gekommen wegen deiner Worte, was du gepredigt hast, um deiner Worte, was du angekündigt hast. Ich muss erfüllen. Tut mir leid, deine Gebete. Und wir haben sogar in der Bibel, selbst wenn du kein Pastor und kein Prediger bist, lebensgefährlich. Wir haben, das sind die Räucherschalen, das sind die Gebete der Heiligen. Jedes Gebet, das du geplappert hast, Deshalb, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Jedes Gebet, das du ausgesprochen hast, Herr, ich wünsche Ihnen Krebs. Oder ich wünsche Ihnen das. Oder ich wünsche das. Wenn du das gesprochen hast und du hast es im Glauben und es war tierisch ernst und es war dir ein Anliegen, wenn du das vor Gott in seiner Gegenwart ausgesprochen hast, da steht ein Sekretär, der schreibt alles nach. Und dann kriegen Leute Krankheiten und die sagen, wo kommt das alles her? Das sind Flüche. Deshalb sagt die Bibel, segnet und fluchet nicht. Das sind die Gebete der Heiligen. Und viele Gebete werden jetzt nicht erhört zu dieser Zeit. Deshalb hat sich Gott viele Gebete aufgespart. Das sind diese Räucherschalen der Heiligen. Viele Gebete hat er erhört, Gott sei Dank. Aber es sind manche Gebete nicht erhört. Und weißt du, für was sich Gott diese Gebete aufgehoben hat? Es gibt noch Gebete, die Gott, der Gott in der Endzeit, in der großen Trübsalzeit erhören wird. Dann wird er alles ausschütten auf die gottlosen Menschen, die nicht geglaubt haben. Und wenn die nicht dabei sind, werden sie den ganzen Zorn Gottes zu spüren bekommen. Jetzt sagt Gott, nee, die bleiben schön unterm Tisch. Die werden wir jetzt nicht anrühren, diese Gebete. Die bleiben schön. Die Gebete der Heiligen. Wenn was Heilige bitten, die sind Königskinder. Was so ein Prinz, was so Thronanwärter, was so eine Prinzessin, was so eine Königin bittet, wenn das halbe Königreich ist, ich will das geben. Deshalb steht es in der Bibel solche merkwürdige Sprüche und Geschichten, die werden erhört. Selbst beim Herodes, der ein gottloser König war, musste er den Kopf des Johannes opfern. Obwohl ihm nicht so lieb war. Und die Gerichte werden, solange Gnadenzeit ist, werden diese Gebete nicht erhört. Deshalb, es gibt Gebete, die erst erhört werden, wenn die Gnadenzeit vorbei ist. Merkt ihr das? Deshalb bete keine Dummheiten. Und wenn du betest, lass dir die Bitten von oben schenken. Göttliche Gebete. Er ist heilig. Er ist gerecht. Und er überhört kein Gebet. Und keinen Gedanken. Ich bin gekommen, um deiner Worte willen, das, was du gesagt hast, zu erfüllen. Was es auch immer gewesen sein mag. Gott ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott. Und er teilt seine Ehre mit niemandem. Das ist ganz schnell noch. Auch nicht mit den Supermächten, auch nicht mit Menschen. Im florentinischen Tagebuch aus dem 14. Jahrhundert ist ein so ein schöner Spruch, da ist ein Engel gemalt, habe ich irgendwo mal das Bild gesehen, ein Engel gemalt. Und er hat so einen Spruch, Gott hat euch das alles gegeben, aber er kann euch auch alles nehmen. Das ist Gott. Gott hat euch das alles gegeben, Gesundheit, Kraft und so weiter. Und auch das alles kann er euch wieder nehmen. Und wir sollten uns das wirklich hinter die Ohren schreiben, was im 14. Jahrhundert dort auf diesem Tagebuch gemalt worden ist. Gott hat uns alles gegeben, aber derselbe Gott kann euch alles wieder nehmen. Er ist Gott. Er ist der Daseinende. Er ist der Gott, der uns Menschen begegnet. Begreifen wir, wer und was er wirklich ist? Er ist vollkommen in allem, was er tut. Gott ist gut. Sein Charakter ist vollkommen, sein Wesen ist vollkommen, sein Wille ist vollkommen, sein Wort ist vollkommen, Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, sein Weg ist vollkommen mit uns, seine Gaben, sein Handeln. Gott ist ein vollkommener Gott. Seine Vollkommenheit ist eigentlich für unseren Geist unergründlich. Seine Heiligkeit ist unendlich. Weißt du, ich habe gedacht, Gott, hilf mir, gib mir passende Bilder. Wie soll ich vergleichen deine Heiligkeit mit uns? Und dann habe ich ein Bild bekommen. Ich habe so einen Käfer da, ist vor meinem Computer rumgeflattert, vor meinem Bildschirm. So ein Käfer rumgeflattert. Und dann kam mir das Bild. Weißt du, das ist das Gleiche wie wir als Glühwürmchen im Vergleich zur Sonne. So armselig. Wir denken, was wir sind, um Himmels Willen. Wo sind die ganzen Kulturen? Wo sind die ganzen Nationen, Völker und Menschenrassen? Die gibt's nicht mehr. Nur ihre Trümmer findest du. Seine Heiligkeit ist unendlich. 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Warum? Weil er selbst das Licht ist. Was du von Gott weißt, sagen dir schon die Berge, das Meer. Die Himmel erzählen seine Herrlichkeit. Wir sind fasziniert von Gott. Aber Faszination reicht nicht aus, um Gott zu begegnen, kennenzulernen. Seine Heiligkeit kennenzulernen. Da braucht es ein bisschen mehr. Du musst die Treue Gottes entdecken, wieder ganz neu. Dass er treu ist in seinem Wesen. Dass er ewig ist, bleibend ist, allwissend ist. Dass er heilig ist, dass er gerecht ist. Und dass er für jeden immer was Besonderes hat und ist. Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Ehrfurcht ist vor Gott der Anfang der Weisheit. Ganz schnell noch ein Gedanke. Wir kennen das Mendelsche Gesetz von der Vererbung, erst die dritte Generation. Nicht du und nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Enkel. Da kommt die Erbmasse raus, entweder so oder so. Und weißt du, nicht die Juden und nicht die katholische Kirche oder die Christenheit oder die Religionen, sondern die, die Gott von ganzem Herzen suchen, hier und da. Die dritte Generation. Oder diesem ganzen Tamtam, die Heiligkeit Gottes, die bricht sich nicht in den Religionen. Die Religionen sind nur Zubringer für Gott, die uns an Gott ein bisschen binden wollen. Mit ewiger Liebe hast du mich gezogen. Gott ist heilig und in der dritten Generation. Denk, was das auch immer bedeutet und sein mag. Wege zur Heiligkeit Gottes. Am Sonntag mache ich weiter. Nur für die vielleicht, die ich nicht am Sonntag sehen würde. Wie komme ich zu der Heiligkeit Gottes? Und da heißt es in Johannes 6, Vers 69, Jesus ist der Heilige Gottes. Jesus ist der Heilige Gottes. Du kommst zu der Heiligkeit Gottes, zum Herzen Gottes, zum Willen Gottes. Nur über Jesus und nur über den Heiligen Geist. Der Geist ist der Geist der Heiligkeit. Und der Heilige Geist bringt dich zu Jesus, verklärt dich Jesus, macht dich Jesus groß. Ein Franzose hat einmal gesagt, ein schönes Wort. Es gibt nur eine einzige Sache auf der Welt, die wirklich traurig ist. Eine einzige Sache auf der Welt, die traurig ist, nicht heilig zu sein. Die einzige Sache auf dieser Welt, die uns einen eigentlich traurig stimmen sollte, nicht heilig zu sein, nicht in Christus zu sein, nicht voll Geistes zu sein, nicht in Gott zu sein. Das ist die einzige Sache, die uns traurig machen möchte. Gott ist heilig. Und jede Sünde ist so groß, wie Gottes Heiligkeit ist. In Offenbarung, ich lese noch ganz schnell ein paar Verse. 15, Vers 2 ab. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die sieben letzten Plagen, die mit ihnen vollendeten das Zorn Gottes. Sieben Plagen. Es gibt Gerichtsengel, es gibt also Engel, die segnen, die gute Nachricht bringen und Engel, die noch andere Nachrichten auch auszuteilen haben. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, wie Feuer vermengt. Ich habe an dieser Tage gesagt, glaube ich gestern war es, es reicht nicht aus, nur Geistestaufe zu haben. Jesus, von ihm heißt es, Johannes der Täufer kündigt an, ich will euch taufen mit Geist und Feuer. Was Feuer ist immer Gericht. Feuer ist immer Prüfung. Und ich habe gestern die Botschaft gehabt, und das müsst ihr euch auch noch anhören, hier musst du durch die Prüfung. Durch dieses geschüttelt werden, durch dieses Sieb. Und ich sah, ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen im gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes. Hier musst du durch das Meer, durch die Prüfung. Das Lied des Lammes, da musst du auch durch das Kreuz. Ohne Kreuz kommst du nicht in den Himmel, ohne TÜV wird Gott niemand aufnehmen. Und sie sangen das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du bist allein heilig. Du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Gerichte, gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Die Menschen hören nicht mehr, gehen nicht mehr in die Kirche. Die besuchen keinen Gottesdienst mehr. Aber die sitzen am Fernsehen und die sehen die Gerichte. Ich denke nur an diese Katastrophe, Tsunami-Katastrophe vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Vor 2 Jahren. Die Tsunami und so weiter. Und dann unser Herr Fischer ist da im Flugzeug und sagt Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Als er diese Tsunami-Katastrophe begutachtet, das haben wir in der Bibel. Ein Engel floh über den Himmel und dann, als die Zornschale ausgegossen wurde, kannst nachlesen, Offenbarung, und dieser Engel sagte, wehe, wehe, wehe. Und wehe heißt übersetzt von aramäischen, hebräischen, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Sag mir, was noch kommen soll. Gott predigt. Und weißt du, wir hören das Wort Israel. Israel ist eigentlich, die haben nicht gewusst, die Zionisten, was sie machen. Aber Israel heißt, Gott kämpft. Gott kämpft um den Planeten Erde und du hörst fast kaum eine Nachricht, wo nicht Israel eine Rolle spielt. Und in der ganzen Weltgeschehen spielt Israel eine Rolle. Und warum? Weil Gott um diesen Planeten Erde kämpft, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Das, was ich gelesen habe, gerecht sind deine Gerichte. Heiligkeit und Herrlichkeit gehören zusammen. Heiligkeit und Vollkommenheit sind unzertrennbar. Gott ist da. Halleluja. Gott ist auf dem Programm. Gott ist nicht aus CNN ausgestiegen. Und Gott ist nicht aus ARD, ZDF und sonst wo. Es ist auch nicht in der zweiten Reihe. Gott ist der Regisseur. Er hat alles in der Kontrolle. Gott hat alles in der Hand. Wie herrlich ist deine Heiligkeit, Gott. Wenn du es einmal begreifst, dann bist du genauso, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich habe mal als Bub, weißt du, Jungs sind halt neugierig. Und ich wollte, kam an einer Steckdose vorbei und dann habe ich einen Schraubenzieher und noch einen Nagel oder sonst was in der Hand und ich denke, guck mal, was da drin ist, was dahinter steckt. Du und ich bin nur nach hinten gefallen, das war mein Glück und habe nur Gummistiefel angehabt, das war meine Rettung. Du, und ich spüre heute noch, wenn du mir das sagst, elektrischer Strom, ich weiß, was elektrischer Strom ist. Ich bin nicht nur hypnotisiert, ich bin elektrisiert. Halleluja. Und das ist, wenn du der Heiligkeit Gottes begegnest, dann bist du geheiligt. Halleluja. Dann kannst du nicht mehr anders. Das ist durch Mark und Bein. Das hat mich zusammengezogen. Ich bin steif geworden. Unbeweglich. Geschmolzen. Und Gott sei Dank, ich lebe. Lass uns aufstehen. Lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Herr, wie herrlich sind doch deine Wege, wie unerforschlich. Und heute Morgen, wir stellen, egal was auf dieser Welt passiert und was, wie es in dieser Welt zugeht und was diese Welt alles verursacht und nicht verursacht, was die Welt glaubt oder nicht glaubt, wir glauben an den Erlöser. Und wenn das alles geschieht, sagt die Bibel, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wir sind mittendrin in der Erlösungsphase. Wir sind mittendrin in der Reinigungsphase. Wir sind mittendrin in der Reifungsphase. Wir sind mittendrin, wo Gott sein Volk herrlich macht. Und wir haben im Römerbrief dieser Tage auch gelesen, wen ich berufen habe, den habe ich berufen. Und wen ich erwählt habe, habe ich erwählt. Und wen ich gerecht gemacht habe, habe ich gerecht gemacht. Und den, den ich gerecht gemacht habe, den habe ich auch heilig gemacht. Gott macht uns heilig, weil er heilig ist. Gott macht, ich kann mich noch so anstrengen. Weißt du, wenn ich das könnte, ich würde mir ein Gewand kaufen und lauter Sterne draufkleben. Ich würde mich vergolden lassen oder, ja, ich kann das nicht. Da stehen am Brandenburger Tor und so, da stehen Leute versilbert und vergoldet, die sind eingeölt so und du kannst, und dann, wenn du Geld reinschmeißt, bewegen sich und machen es Danke und nehmen den Hut ab und so weiter. So, du siehst das auch so. Also ich könnte alles machen, aber innen drin ist kein Gold und kein Silber, das kann nur der Herr. Ich kann mich äußerlich verändern, aber innerlich kann mich nur der Herr verändern und nur der Heilige Geist verändern. Und innerlich kann mich nur Gott verherrlichen. Halleluja, und nur Gott. Und das streckt deine Hände zum Himmel aus. Und Cornelius, kannst du vielleicht ein paar Takte Klavier spielen. Und wir wollen einfach in die Gegenwart Gottes hineingehen und uns vom Herrn verherrlichen lassen. Und das Wort verheiligen gibt's nicht, aber wir wollen auch trotzdem tun. Und wir wollen uns heiligen durch und durch. Die Bibel sagt, er will uns heiligen durch und durch. Das ist das Verheiligen nach Johannes Matthäus. Vater, ich danke dir, dass du uns heiligst, an Seele, Geist und Leib. Und alles muss unsträflich bewahrt werden, bis auf den Tag Jesu Christi. Halleluja, halleluja. Während wir jetzt so ausgestreckt sind vor dir, Vater, lass dein Strom durch uns fließen. Lass uns schmecken und sehen deine Herrlichkeit, deine Gnade, deine Güte. Herr, hilf uns. Hilf uns und begegne uns heute Morgen ganz, ganz neu. Ich bin es und ich werde Dinge sehen in eurer Umgebung. Berge stürzen ein ins Meer. Das Meer wird brausen. Die Hölle wird toben. Aber habt keine Angst. Hölle ist nur dort, wo ich nicht bin. Und Himmel ist da, wo ich bin, spricht der Herr. Und ich will bei dir bleiben, an deiner Seite. Und ich will nicht nur an deiner Seite bleiben, sagt der Herr. Ich will in dir wohnen. Und dein Leib soll ein Tempel meines Geistes sein, spricht der Herr. Werde voll Heiligen Geistes.